etwas, keine Transformation funktioniert, ohne dass die einzelnen Leute sich auch transformieren. Wenn aber alles gleich bleibt, ne, dann wird es diese Transformation nicht geben und dann sind die Regeln, die Ängste, alles bleibt und dann änderst du eine Organisation nicht. Naja, und wenn man versucht, irgendwie Allianzen zu schaffen, indem man schlecht über Menschen redet, ne, dann sind es einfach schon durch und durch toxische Menschen, mit denen will ich gar nichts zu tun haben in meinem Leben.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Seit über 220 Folgen beschäftigen wir uns hier mit der Frage der Arbeitskultur, wie sie zukunftsfähig und gut gestaltet werden kann. Und ihr wisst ja, neu allein ist kein Selbstzweck. Das ist sowas wie das Mantra von Good Work und darüber wird es heute auch zu berichten sein. Aber erst vielleicht nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Das alles hier macht enorm viel Spaß, den Podcast aufnehmen, mit Gästen, mit spannenden Gästen Gespräche zu führen. Das erfüllt mich komplett. Und zwar buchstäblich auch, was meine Zeit betrifft. Also von daher ein großes Investment und ein bisschen was könnt ihr zurückgeben, indem ihr zum Beispiel eine Rezension bei Apple dalasst oder ein paar Sternchen verteilt auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Und wenn ihr sagt, wir könnten in unserem Unternehmen ganz dringend ein bisschen mehr Good Work gebrauchen, dann sprecht mich an, sprecht uns an unter info@goodwork-salon.de. Ich bin Land auf, Land ab, sehr viel unterwegs in Sachen Keynotes für kurze Impulse, aber durchaus auch für längerfristige Prozessbegleitung. Also das alles ist möglich, sprecht uns einfach an dazu. Und ein letztes, ihr wollt Partner werden von Good Work. Ihr sagt, meine Marke kann von Good Work profitieren. Das passt super zusammen. Auch das bieten wir an mit unserem Social Podcast Partnership. Was sich da genau hinter verbirgt, wenn euch das interessiert, einfach eine kurze E-Mail an info@goodwork-salon.de. Steigen wir also ein in die heutige Folge, die ganz unter der Überschrift Transformation steht. Transformation auf persönlicher Ebene unserer Gesprächspartnerin, aber auch Transformation des Unternehmens, dem sie vorsteht. Wir reden heute mit Astrid Schulte. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Berenson AG, ein Familienunternehmen, das in erster Linie Werbemittel vertrieb, muss man sagen. Inzwischen hat es sein Geschäftsmodell deutlich erweitert und das blieb nicht ohne Folgen. Auf Strukturebene, aber auch auf Kulturebene. Genau darüber werden wir im zweiten Teil unseres Gesprächs reden. Im ersten Teil spüren wir nochmal ein bisschen die Karrierestation und vor allen Dingen die inneren Dialoge, die das begleitet hat von Astrid nach, denn sie ist wirklich an vielen prominenten Stellen unterwegs gewesen. Sie hat Payback, das Unternehmen, mit aufgebaut. Sie hat Belly Button, die Marke rund um Schwangerschaftsprodukte, mit ins Leben gerufen bzw. mit ausgebaut, neben Dana Schweiger und Ursula Carven. Also sie weiß genau, was es heißt, ein Unternehmen, eine Marke groß zu machen. Sie war im Corporate, sie war in der Beratung, viele Boxen getickt, viel in ihrem Leben schon geleistet und immer wieder an Punkten vorbeigekommen, wo ihre innere Wertewelt ein bisschen ins Wanken geraten ist. Heute schaut sie darauf anders, differenziert. Sie ist überzeugt von einem Conscious Leadership. Das bringt sie ein bei Berenson. Und genau über diese innere und äußere Transformation von ihr, von dem Unternehmen, darüber reden wir en Detail. Also entspannt euch, holt euch einen Tee, einen Kaffee und genießt die gute Stunde hier mit Astrid Schulte bei Good Work. Und da ist sie, unser heutiger Gast, Astrid. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist bei Good Work. Herzlich willkommen, liebe Astrid Schulte. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, liebe Jule.
Müssen wir schon mal hier an der Stelle irgendwas korrigieren, liebe Astrid? Oder hat es bis jetzt alles formal gestimmt?
Alles gestimmt. Warte, ich nehme mal meine Kette auf die Klappe.
Okay. Ja. Liebe Astrid, die erste Frage an dich geht raus. Die Standardfrage, nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Also ich bin gestartet heute in den Tag um 7:30. Dann habe ich eine 10-minütige kleine Sporteinheit gemacht und eine Meditation in der Badewanne. Und dann habe ich mir, weil ich heute Zu einem Vortrag von Verena Pauster gehe heute Abend im Überseeclub, habe ich mir ein schönes Kleid angezogen und bin seit 9 Uhr ungefähr hier und und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
Ja, also da muss ich an zwei Stellen mindestens mal einhaken. Also erstmal Meditation in der Badewanne. Weißt du was? Das kaufe ich dir ab. Das übernehme ich jetzt auch. Also ich, was müssen wir uns denn da vorstellen? Ist das einfach so ein bisschen geschummelt? Du hast es gemütlich gemacht und verkaufst das als Meditation oder ist das wirklich ein bestimmtes Ritual oder was dürfen wir uns da vorstellen?
Also für mich persönlich ist es ein Ritual. Ich glaube ja nicht zu sehr an dieses Rituale müssen so und so sein. Ich glaube, es ist sehr, sehr persönlich und ich bade nun mal einfach sehr, sehr gerne und möchte aber morgens auch meditieren. Also habe ich irgendwann gesagt, dann lege ich es doch zusammen. Prima. Und ich mache es mir dann schon gemütlich, aber gleichzeitig habe ich immer so eine geführte Meditation, die höre ich, würde mal sagen, dreimal in der Woche und drei, viermal in der Woche eine andere. Und das ist für mich so meine Routine, um so gut in den Tag zu kommen und zuversichtlich und auch irgendwie mit dieser Bereitschaft, so voll alles zu geben und nicht zu überdrehen, was natürlich so in diesen Transformationszeiten natürlich auch passieren kann. Und für mich erde ich mich da ganz gut. Und Sport, kannst du diskutieren, nennt man das überhaupt Sport, diese 10 Minuten, die ich da mache? Aber ich nenne es mal Sport, weil das für mich tatsächlich auch ein guter Start ist in den Tag, weil die Tage, das kennst du vielleicht auch, sind echt anders, wenn man sich morgens bewegt hat. Ne? Also, und wenn es nur 10 Minuten ist, aber die Tage gehen irgendwie anders und befreiter los für mich.
Dann der zweite Punkt, an den ich gerne einsetzen würde, das Kleid. Ist Ästhetik ein Thema, was eine große Rolle spielt, auch in deinem beruflichen Leben? Ich frage aus Gründen.
Also, ja, schon. Also ich fühle mich persönlich, wenn ich irgendwie gebadet, schön angezogen bin, dann fühle ich mich auch gerade im Berufsleben dann auch so innerlich fertig. Also ich ziehe mir nicht jeden Tag so ein hübsches Kleid an. Ich habe natürlich manchmal auch ein bisschen mehr Casual-Sachen an, aber ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwie im Minirock irgendwie im T-Shirt ins Büro zu gehen. Weil für mich ist schon auch diese äußere Ordnung irgendwie spiegelt auch meine innere Ordnung wieder. Und das lebe ich schon. Also da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, ob es der Anspruch an Ästhetik ist oder eine Gewohnheit. Aber ich glaube, es ist auch der Anspruch an Ästhetik. Und schau mal, wir machen ja viele Produkte, da ist sowieso Ästhetik ein wichtiges Thema. Genau. Und ich glaube, dass auch gerade in so einem Familienunternehmen, wo auch mein CFO hat auch einen blauen Anzug an und ein weißes Hemd. Das muss er gar nicht, aber das hat er. Und ich glaube, dass das bei uns ein Stück weit dazugehört und ich mag das auch richtig gerne. Und wenn ich auch mal am Freitag sage, so jetzt, das hört sich richtig altmodisch an, ne? Weil so ein Casual Friday gab es ja so in den 80ern, 90ern und jetzt spreche ich noch so viel später davon. Aber zum Beispiel freitags machen wir fast alle immer Homeoffice, manchmal muss ich noch irgendwas holen oder so. Also es geht nicht darum, dass Menschen mich nicht in einem Kleidchen sehen, ne? Also dass ich jetzt nicht privat gesehen werden will, sondern das ist eher so, dass wenn ich arbeite, weißt du, wissen du, ich treffe Kooperationspartner, ich treffe Banken, ich habe Mitarbeitergespräche, so ein bisschen Anspruch an Ästhetik habe ich dabei, ja.
Ja, und also ich finde das wirklich auch völlig in Ordnung. Ich glaube ja, dass wir alle uns so eine gewisse, ich sag jetzt mal, kleine Rüstung auch anlegen, dass das auch zu unserem Gestimmtheit beiträgt, dass wir sagen, ah, okay, jetzt wechsle ich vielleicht in den Modus, wie auch immer das aussehen mag. Und ich glaube, gerade in der Zeit von Corona haben wir das ja auch sehr gelernt und gelebt. Was passiert, wenn wir das komplett vernachlässigen? Also da weiß ich, dass da auch einige dann auch gesagt haben, na, so geht's aber nicht weiter, hier immer im Jogginganzug vom Bildschirm hängen. Und ich frage deshalb, weil ich habe mal so ein bisschen auf deinen Weg geguckt. Wir werden ja heute über die Transformation in eurem Unternehmen sprechen. Bevor wir dorthin kommen, möchte ich ganz gerne mit dir mal nochmal deinen Weg so nachzeichnen. Du hast ja, also ich würde mal sagen, wenn ich so auf die Akten schaue, ja, wenn ich einfach drauf schaue, was ich sehe, was du getan hast, würde ich sagen, ein klassischer BWLer, Lebenslauf, ein Bilderbuchkarriere, bist in der Corporate-Welt gestartet, bei Kraft war es dann, da warst du, glaube ich, eine ganze Weile, dann warst du bei Roland Berger, also in der Beratung, auch Haken dran. Also ich würde sagen, so typische klassische Station, war es dann nochmal, ich denke, da ging es nochmal richtig zur Sache, bei Payback war es dort auch verantwortlich für, Achtung, Marketing, Vertrieb und dann bei Cartier, also mutmaßlich ja auch mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigt, hast dort auch dich um Marketing-Themen gekümmert, um dann, und da werden wir sicherlich ein bisschen verweilen, bei dem Unternehmen Bellybutton, da sagen wir auch gleich noch was, damals ein Startup oder eine kleine Gründung, einzusteigen. Würdest du sagen, wenn du jetzt so zurückschaust, das war so wie wirklich am Reißbrett entworfen, deine Karriere? Warst du so unterwegs oder hat sich so ein bisschen ein Weg nach dem anderen ergeben? Wie würdest du heute so diese Station bewerten mit bisschen Abstand?
Also ich würde sagen, ich war genauso unterwegs. Also ich habe jetzt nicht gesagt, diese Station muss ich durchlaufen, um dann die Person zu sein oder die Karriere zu haben. Aber das war schon damals unglaublich wichtig so für mich und auch die Menschen so in meinem Umkreis, die alle so aus dieser ISB-Schmiede in Reutlingen kamen. Das war dann quasi eine gute, erfüllte, gelungene Karriere war, die immer monetär sich weiterentwickelt, die immer mehr Mitarbeitende zieht, das Auto wird größer und natürlich werden auch die Gestaltungsräume größer. Das war auch natürlich ein Teil des roten Fadens. Aber es war schon so, dass ich wahrscheinlich nach Jakob Sichard, da war ich 4 Jahre, wenn ich dann nicht vom Brandmanager oder zum Senior Brandmanager zum Marketingmanager geworden wäre im anderen Unternehmen, nicht mit 3 Mitarbeitenden, sondern mit 30 Mitarbeitenden, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Weil das war schon wichtig für mich, dass ich auch in der Hinsicht die Karriere mache. Mit Abstand betrachtet, eigentlich eine irre Betrachtung, ne? Weil so vieles, was ich jetzt weiß, steht dem total entgegen. Aber ich kann das nicht anders sagen. Ne? Ich bin auch so ein bisschen so sozialisiert worden, auch in meinem Elternhaus, von nichts kommt nichts und es muss immer weitergehen. Und Anerkennung ist wichtig, das, was andere Menschen über einen sagen, ist wichtig. Und dann hieß es dann schon, ja, die Astrid, die macht richtig Karriere. Also wenn ich dann einen Sidestep oder einen Step zurückgemacht hätte, hätte das zumindest so in meinen 20er Jahren zu meinem Selbstverständnis nicht so gepasst.
Also ich kann das so, wir teilen da ja auch, sagen wir mal, eine Generation zumindest. Und ich glaube, dieses Paradigma von Aufsteigen, selbst auch wenn man vielleicht aus dem Elternhaus kam, wo man schon über einen entsprechenden Sozialstatus da auch drauf schauen konnte, allein schon die Begrifflichkeiten fallen mir fast schwer, das so in den Mund zu nehmen. Nur das Paradigma war ja schon, sich weiterentwickeln, ja, wie du es auch beschrieben hast. Also eine Karriereambition zu zeigen, auch immer ein Stück weit genährt durch das Gefühl, wenn du nicht willst, es sind genügend andere da, die es wollen.
Also waren ja auch zu der Zeit genug andere da. Ne? Und bei mir ich habe ja eine andere Herkunft dann als du anscheinend. Ne? Also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Meine Mutter war Apothekerin, mein Vater war Landwirt und ich hatte richtig Motivation bei aller Schönheit dieser natürlichen Umgebung. Ich hatte richtig Motivation, Karriere zu machen, weil das war mein Way out.
Ne? Das war dein Heckantrieb.
Ja. Total, das war mein Heckantrieb und das hat mich auch sehr lange getragen. Ne? Und irgendwann kam dann was anderes, aber das war mein Heckantrieb, schönes Wort.
Der Tritt. Und ich glaube, dass, also es wird ja auch als Erklärungsmuster oft herangezogen, gerade für, ich sag jetzt mal, für unsere Generation, dieser eingepreiste, implizite Konkurrenzdruck, der da war. Das erklärt nicht alles, nur dieses Gefühl, glaube ich, war schon bei vielen Menschen da. Und es braucht manchmal ein ganzes Arbeitsleben und viele Lebensjahre, um das zu erkennen und zu dechiffrieren und zu sagen, was ein Käse.
Was ein Käse.
Was ein Käse. Gut, also es gab genügend Stationen in deinem Leben, wo du erst nochmal richtig schön in dieses Mantra einzahlen konntest, also in diese Sparbüchse. Ich habe Ideen, Roland Berger, das ging wahrscheinlich noch nach dem Prinzip weiter, oder?
Absolut. Also Roland Berger war eine wirklich tolle Zeit, irre viel gelernt und so weiter, aber das war schon auch manchmal auch echtes Leiden, ne? Also dieses viele Arbeiten. Also ich würde sagen, in Roland Berger und auch Payback danach war so meine arbeitsreichste Zeit. Und ich würde mal sagen, 70, 75 Stunden reichen nicht in der Woche.
Ne? Und, ja, Wahnsinn.
Du lernst natürlich viel und das ist ja auch so ein bisschen das Konzept, ne? Dass du dich nicht in jeder Stunde dreimal fragst, geht's mir denn eigentlich heute und was macht denn dieser Druck mit mir? Das ist, ich glaube, sehr das fremd. Ist wichtig, dass es Phasen im Leben gibt, wo man sich diese Fragen stellt. Aber in dieser Frage ist dafür natürlich irgendwie wenig Platz. Und ich bedauere auch gar nicht, dass ich das gemacht habe. Ich habe ja nach 2 Jahren dann entschieden, dass ich damals mit Alexander Rittweger zu Payback gegangen bin, der Payback gegründet hat. Und dass diese Zeit will ich gar nicht missen. Aber ich weiß genau, wie sich's anfühlt, wenn man so morgens 6:30 im Flugzeug sitzt, was man viel tut in der Beratung, und wenn man so ein stumpfes Schlagen irgendwie so im Nacken spürt. Weißt du, das kennen ja die Leute, die nur darüber reden, die das nicht machen. Die kennen das ja in der Regel nicht. Aber ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man 3,5 Stunden geschlafen hat über lange Zeit. Und das kann ich dir wirklich sagen, das ist kein schönes Gefühl. Und natürlich ist diese Erziehung und Sozialisierung, nur die Harten kommen in den Garten, die hilft so ein Stück weit, ne? Weil du dann einfach auch sagst, du nimm dich mal nicht so wichtig, das geht schon. Und du schaust natürlich auch so ein bisschen sogar auf die Leute, die dann sagen, Mensch, Astrid, 15 Stunden die Woche arbeiten, die Woche, das wäre schön, am Tag arbeiten, da ist man doch gar nicht mehr leistungsfähig, ne? Da vielleicht sprichst du es nicht aus, aber du denkst, nee, man ist da nicht leistungsfähig, aber ich kann das schon. Ne? Und hört sich jetzt irre unsympathisch an, aber das war schon auch in dieser Zeit das Selbstverständnis, ne? Weil du bist natürlich dann auch gerade in so einer Beratung, und Roland Berger ist eine wirklich tolle Beratung, aber du bist dann auch im Umfeld, wo alle so ticken, ne? Und wo alle sagen, wer kriegt das coolste Projekt, wer hat den größten Erfolg auf Projekten, wer macht die schnellste Karriere. Und das sind ja dann alles keine fremdgesteuerten Monster, sondern das sind einfach Menschen, die Ambitionen haben. Ich habe noch sehr viele Freunde irgendwie aus der Zeit. Aber wenn die Peer Group in dem Fall natürlich so ist, dann hinterfragst du auch nicht jeden Tag, was tust du da, sondern du machst mit. Und ich würde sagen, vieles ist ganz toll. Du lernst auch, wo deine Grenzen sind. Aber was nicht so schön ist, ist, dass auch in diesen Zeiten du deine Grenzen auch gar nicht so richtig ernst nimmst. Weil du natürlich sagst, also, oh Gott, bin ich vielleicht zu schwach hier für das System? Und das ist natürlich, dann fängt es an, gefährlich zu werden, würde ich sagen.
Genau. Also das sehr schön, dass du das hier auch nochmal so beleuchtest. Ich habe eine Hörempfehlung an der Stelle auch nochmal. Svante Almers, Geschäftspartnerin von Michael Trautmann, hat gerade ein sehr bewegendes Interview gegeben bei Auf und Ab bei Chris Sorrell über ihre Arbeitssucht. Sie benennt das auch so. Er hat sie auch tatsächlich gefragt, bist du jetzt quasi trockener Workaholiker? Ich fand das wirklich sehr berührend, weil sie das auch nochmal beleuchtet. Also ohne jetzt da zu tief in das eintauchen zu wollen. Es gibt einfach Grenzen, wo man sagt, hier ist es nicht einfach ein High-Ambition-Umfeld oder ein High-Performing-Umfeld, sondern hier wird es tatsächlich auch schon ein Stück weit gesundheitsschädlich, hier wird es pathologisch. Und da haben wir, ich sage das jetzt mal so, unsere Generation, glaube ich, sehr lange auch sehr gnädig über Zustände hinweggeschaut, die nicht mehr gut waren, weder für uns noch fürs System insgesamt. Wann kam der erste Zweifel? So, du bist ja dann von Roland Berger, wie gesagt, zu Payback, sagt, da ging es sogar noch mal ein Stückchen hoch, was Arbeitsbelastung betrifft. War das dann so ein Punkt oder eine Station, wo du sagst, hier, das reicht? Oder ist sonst irgendetwas bei dir passiert, im Innen, im Außen, dass du sagst, ich war gezwungen oder habe mich wirklich auch vor die Aufgabe gestellt gesehen, jetzt umzusteuern?
Am Schluss ja, aber das war so die intensivste Arbeitsphase und auch die Zeit, wo ich meine Grenzen am meisten gespürt habe. Du musst dir vorstellen, da gab es dieses Startup Payback. Also die Menschen von Roland Berger, ich ja auch, waren so diese Gründungstruppe. Ganz Deutschland schaute irgendwie auf dieses Startup. Lufthansa hatte damals die Anteile gekauft oder viele Anteile, hatte die Finanzierung ermöglicht. Roland Berger hatte alle Türen geöffnet und so gingen wir, ich glaube, ab Woche 3 ging der Geschäftsführer und ich jeden Morgen zu irgendeinem DAX-Vorstand. Gut, es gab dann auch mehrere Meetings, weil so viele DAX-Vorstände gab es da nicht. Aber Das war am Anfang eine unglaubliche Zeit. Also ich konnte fast nicht atmen vor Adrenalin und vor Aufgeregtheit. Ja, und dann saß du einfach im Metro-Vorstand oben und hattest so einen Turm mit ganz vielen alten Sesseln. Und ich war gerade mal irgendwie über 30 und habe dann Payback präsentiert. Und am nächsten Tag triffst du Erivan Haupt, dann triffst du Ron Sommer. Also erstmal war es, also mehr geht einfach nicht.
Eine totale Aufwertung auch für dich, ja? Ja, also weißt total. Du, oder eine Bedeutung, also auch eine Aufmerksamkeit, die da euch oder dann in dem Fall dir auch zuteil wurde. Und das schwingt ja auch bei vielen mit, immer noch, wenn es um das Thema Führung geht, die Zuschreibung, die von außen dahin kommt. Was hast du da erlebt?
Also, das war interessant. Am Anfang war es so, dass dann erstmal das jeder toll fand. Ne? Also auch meine Ex-Berger-Kollegen, die sagen, boah, was ihr da macht, wie cool. Und dann bist du natürlich dann irgendwie auf so einem Highflyer-Modus, dass du auch zwangsläufig, auch alleine schon, weil du gar keine Zeit mehr hast, natürlich eine Distanz aufbaust. Ne? Also du siehst deine Freunde weniger und du sagst, ich erfülle aber hier einen höheren Zweck. Ich meine, ich habe ja keine Wohltätigkeit gemacht, habe das aber trotzdem in dem
Kein
Moment.
Kein Impfstoff entwickelt gesagt, oder Brunnen
ich bin hier
gebaut.
Nee. Auf der, in dem coolsten Unternehmen Europas gerade. Ne? Also das heiligte dann am Anfang so alles. Also meine Freunde habe ich natürlich weniger gesehen. Meine Eltern im Münsterland habe ich also gar nicht mehr gesehen. Weil wenn du natürlich morgens irgendwie um 6.30 Uhr im Flieger sitzt und dann in der Regel noch mit einem Zwischenstopp irgendwo abends dann um 8 Uhr im Büro landest, um dann den nächsten Tag vorzubereiten. Und das ist klar, dass das dann einfach zeitlich sehr eng wird mit allem anderen, was du sonst noch im Leben machst. Und das hat aber eine Zeit lang angehalten. Ne? Totales High-Flying und mega Anerkennung von allen, mega Anerkennung. Und dann natürlich meine Eltern, die ja zwar auch immer ambitioniert waren mit mir, aber auch sehr bodenständig irgendwie waren, die haben gesagt, ja, ja, von nichts kommt nichts, das ist schon richtig, aber das hatten wir uns jetzt eigentlich nicht gewünscht von dir. Ne? Und natürlich habe ich ja diese Bodenständigkeit und was ist wirklich im Leben, das habe ich ja in meinem Elternhaus gelernt und das habe ich ja auch noch in mir gehabt, aber das also wurde relativ leicht geopfert mal, nicht? Und auch meine Freunde, die erst das alles großartig fanden, haben irgendwann gesagt, ey, was machst du da eigentlich? Und du drückst das natürlich eine Zeit lang weg, weil du halt so viele auch positive Erlebnisse hast. Und ich hatte dann auch da, gerade in dieser Payback-Zeit, auch ein paar wirklich schlechte Erlebnisse. Ne? Also Sachen, wo ich auch Sachen in der Führung nicht richtig fand. Wir haben ja das alles from the scratch aufgebaut. Ne? Ich war, glaube ich, die Erste, die mit im Büro saß und Möbel gekauft hat. Und dann kamen dann andere Leute von Berger fast gleichzeitig dazu. Dann waren wir erst zu siebt, dann zu zehnt. Und das ging dann natürlich auch mit der entsprechenden monetären Kraft, die ja da auch vorhanden war durch die Investoren, ging das dann sehr schnell in die Höhe. Und das war schon ein Umfeld, was mega leistungsorientiert war, mega. Also zu sagen jetzt um 8 Uhr, ich treffe jetzt einen Freund oder so, also das ist also abwegig trifft es gar nicht. Das war mehr als abwegig.
Ne? Absurd,
also
das war absurd.
Überhaupt gar nicht irgendwie im Rahmen der Möglichkeiten. Und das habe ich eine Zeit gemacht. Ich hatte zwischendurch so ein paar Sachen, wo ich gemerkt habe, boah, das tut mir jetzt so weh und ich merke wirklich, wie ich mich auch innerlich so ein bisschen vergiftet habe. Immer nur diese Leistungsorientierung und wenn Leute dann auch nicht so funktioniert haben, dann weg damit, dann gab es wieder bessere, weil jeder wollte zu der Zeit zu Payback. Das fand ich toxisch, habe ich aber trotzdem nicht mich sofort aufgestellt, sondern habe eine Zeit lang das so laufen lassen, habe aber gemerkt, also diese Kohärenz, die glaube ich extrem wichtig ist so in der Arbeitswelt, ne, dass du selber spürst, hier passt alles, hier kann ich meine Werte leben, hier habe ich die Balance, die ich auch brauche. Bei allen sehr, sehr intensiven Arbeitsphasen, die ich immer hatte und die ich auch ganz gerne mag eigentlich. Ich mag ganz gerne mal richtig auch reinzuhauen.
Wenn Dampf ist, ne? ist in der Hütte, ja.
Das mag ich richtig, auch diese Energie. Aber trotzdem brauchst du ja ne, diese Kohärenz, dass du sagst, ich muss mich nicht jeden Tag total über Sachen hinwegsetzen. Ich muss nicht jeden Tag meine Werte zurückstellen. Ich muss nicht jeden Tag was machen, was ich eigentlich gar nicht machen will. Und das hatte mit im Laufe der Zeit zugenommen. Und dann, es war für mich so ein echt wichtiger Moment. Dann, glaube ich, nach 1,5 Jahren hatte ich das erste Mal Urlaub und dann saß ich nach Miami in der Maschine und habe Ich glaube, von München nach Frankfurt habe ich noch durchgehalten und von Frankfurt bis nach Miami habe ich 10 Stunden am Stück geheult. Und nicht nur so ein bisschen vor mich hingewimmert, sondern habe richtig laut geweint, weil ich gemerkt habe, ich bin doch eigentlich anders. Und nicht nur, ich schaffe das nicht, sondern mein Grundgefühl war, aber ich bin doch eigentlich besser. Also ich bin doch, ich weiß doch, worauf es ankommt in der Arbeitswelt. Ich weiß doch, weißt du, vorher auch, habe ich ja auch immer sehr verbunden die Leute gefühlt, trotz aller höher, schneller, weiter Motivation. Und es ist immer die Frage, wenn du dann irgendwie so im Blickfeld bist mit so einem Unternehmen, kann man es dann anders machen? Ich glaube, ja, aber das wusste ich natürlich damals noch nicht. Damals habe ich gesagt, naja, wenn du jetzt wirklich so ein Startup jetzt so aufbauen willst mit dieser Kraft und mit diesen schillernden Leuten überall und jeden Tag ein DAX-Vorstand, dann geht das nur mit diesem Mantra, nur die Harten kommen in den Garten. Und es hat ja auch gut funktioniert. Also würde jeder sagen, okay, ne, was war denn jetzt falsch daran? Aber jeder, der dann Teil davon ist, kann natürlich auch sagen, will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Und dann habe ich tatsächlich, es war irgendwie, und das jetzt im Nachhinein kann ich jetzt Storytelling draus machen und kann das natürlich erzählen, wie ich dann ganz plötzlich irgendwie die Eingebung hatte, nee, mein Leidensdruck war einfach zu hoch. Ich bin am nächsten Tag, ich kam wieder aus Miami und habe am nächsten Tag gesagt, weiß nicht, was ich mache, ich weiß auch nicht, wie ich es ändere, ich kann es auch alles nicht wirklich in Worte fassen. Ich merke, es ist nicht mein Umfeld und habe gekündigt. Wow. Und das war ja für mich so auch mit dieser Sozialisierung irgendwie, ich nehme all das, was sehr shiny ist, nehme ich gerne, weil das meinem Mantra nur die Harten kommen in den Garten und von nichts kommt nichts und so total erfolgt, habe ich jetzt mal diesen Teil dessen einfach fallen gelassen. Und ich hatte ja auch zumindest auf dem Papier Anteile an Payback, die habe ich auch abgeben müssen dann in dem Zuge. Also ich würde sagen, monetär ganz bestimmt die schlechteste Entscheidung in meinem Leben. Aber ich kann dir sagen, ansonsten nie so eine gute Entscheidung getroffen.
Wahnsinn, also eine echte Sollbruchstelle an der Stelle. Und was mir jetzt bei deinen Ausführungen auch nochmal klar wurde, wir reden ja oft so von Werten und wertegeleitetes Führen, das werden wir ja auch noch, du beschreibst das ja auch als Conscious Leadership, kommen wir ja später auch noch zu. Ja, und man kann ja nicht sagen, dass du in dieser Phase nicht wertegeleitet warst. Was ich glaube, was man jetzt sehr schön gesehen hat an deinem Beispiel, dass wir ja auch sehr oft konfligierende Werte in uns tragen, dass wir Werte haben, die miteinander in Konkurrenz stehen. Also zum Beispiel diese sehr starke Leistungsorientierung, und da würde ich auch mal sagen, die Dosis macht das Gift, ist ja erstmal per se nichts Schlechtes, ja, sich für etwas all in zu gehen, sich zu committen, sich wirklich reinzubringen, eine Leistungsorientierung zu haben, eine Verbindlichkeit, eine Exzellenz auch abliefern zu wollen, ist ja per se erstmal nichts Verdächtiges. Die Frage ist immer, wo kippt es? Und das stand ja dann durchaus auch neben oder gegen andere Werte, die du verkörpert hast. Hast du das in dem Moment so gespürt, dass da so Welten miteinander ringen? Also wirklich Wertewelten, die so miteinander im Kampf sind? Weil so kam es bei mir jetzt gerade an.
Wirklich, absolut. Ich glaube, ein Irrtum, den ich hatte, ich glaube, den auch wirklich viele Menschen haben, der ein Irrtum war, dass ich gesagt habe, im Arbeitsleben bin ich so. Das sind meine Werte im Arbeitsleben. Und im Privatleben, ne, da habe ich die und die Werte. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ne? Ich weiß das, und ich habe ja mich mit diesem ganzen Thema Werte auch für mich, habe ich mal so ein Wertecoaching gemacht. Ich habe auch viele Bücher darüber gelesen, weil für mich der rote Faden in meinem Leben meine Werte sind. Und die Werte sind natürlich in allen Lebensbereichen die gleichen, natürlich dann mit unterschiedlicher Ausprägung, aber die Werte sind die gleichen. Und darum ist es wichtig, auch Werte, ich habe 5 Werte für mich definiert, die zum Teil auch gegenläufig sind, aber nicht den Schnitt zu machen zwischen Privat und Business, sondern im Prinzip diese Werte für sich zu definieren und auch zu erkennen, dass diese Werte Konkurrenz sein können zueinander. Und dass ausgelotet werden muss und dass das ganz bewusst gemacht werden muss. Und Commitment, ne, das ist zum Beispiel auch ein Wert, den ich jetzt immer noch habe. Der gehört immer noch zu meinen Werten. Und das heißt für mich in der Übersetzung, dass ich, egal in welchem Bereich des Lebens, ne, im persönlichen Leben, im familiären und im beruflichen, dass ich mich immer committe. Das heißt, das, was ich mache, mache ich ganz. Wenn ich mit Menschen da bin, versuche ich so präsent wie irgendwie möglich zu sein. Wenn ich Freundschaften habe, habe ich die ganz. Ne? Und ansonsten habe ich Bekannte. Aber ich versuche, alles, was ich mache, dann mit Hingabe und mit Überzeugung zu machen. Also muss ich zum Beispiel sehr, sehr gut auswählen, was mache ich und was mache ich nicht. Ne? Ich bekomme manchmal auch, ich hatte jetzt zum Beispiel ein Angebot oder eine Möglichkeit, in einen Aufsichtsrat zu gehen. Und da war schon das Gespräch zum Kennenlernen, war schon so toxisch. Und ich merkte, die Leute sind sich alle gar nicht einig und so. Und dann habe ich gedacht, also das passt auf jeden Fall. Das, ne, ein anderer Wert von mir ist Gleichklang. Ich möchte mit den Werten, möchte mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, möchte ich immer auf Augenhöhe sein. Das ist für mich total wichtig. Auch in der Führung, auch mit meinen Freunden, auch mit meinen Kindern. Ich habe ja 3 wunderbare Töchter. Und wenn ich dann mich in ein Umfeld begebe, was ich schon auf den ersten Blick als toxisch erkenne, dann weiß ich, also bei allem Commitment, was ich da zeigen müsste, also im Gleichklang bin ich auf keinen Fall mit den Leuten. Das haut irgendwie nicht hin, weil ich da schon gemerkt habe, wie die sich im Gespräch gegenseitig alle unterdrückt haben. Da habe ich gedacht, nee.
Das wird nichts. Ganz ehrlich, das müssen wir einfach hier mal festhalten an der Stelle. Es gibt so einen wunderschönen Spruch, ein Kollege von mir sagt, nannte den auch oft oder brachte den auch oft, und der sagte, zeig mir, wie ein Projekt anfängt und ich sag dir, wie es enden wird. Und das bei einer Zusammenarbeit, würde ich sagen, kann man das auch ein Stück weit so sagen. Also diese unguten Gefühle, die wir gleich am Anfang schon haben, Achtung, 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 Achtung. Also selten können wir sowas zukitten und durch ganz viel Spucke wieder hinbiegen. Also da auch durchaus die Einladung an die Menschen, die uns jetzt zuhören. Schaut mal ein bisschen hin auf eure Intuition, wenn ihr in so einer Situation seid. Und wir haben Verführbarkeiten, du hast das geschildert. War sicherlich eine spannende Aufgabe.
Diese Intuition sollte auch, glaube ich, im persönlichen Bereich vorherrschend sein. Ne? Denn wenn man sich erinnert, wie man Leute kennenlernt. Ne? Also wenn du zum Beispiel, und da, ich meine, ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, für mich, gar nicht jetzt, um die Welt damit zu beseelen, sondern für mich, damit ich einen klaren Kompass habe. Wenn ich merke zum Beispiel, ich bin auf einer Veranstaltung und Menschen quasi lästern über andere. Ne? Also das ist ja häufig so. Dann will man eine Gemeinsamkeit haben, weil ich vor 2 Wochen auf so einem Frauen-Event, und dann sitzt neben mir eine Frau und die sagt dann, guck mal die, das Kleid, steht ihr überhaupt nicht. Die sollte wirklich bei ihren Beinen was anderes anziehen. Stell dir das mal vor, das hat sie wirklich gesagt. Und dann habe ich, also natürlich sofort, habe ich gesagt, weißt du was? Wir brauchen gar nicht weiterzureden. Ja.
How to be unsympathisch in einem Satz.
Naja, und wenn man versucht, irgendwie Allianzen zu schaffen, indem man schlecht über Menschen redet, ne, dann sind es einfach schon durch und durch toxische Menschen, ja, mit denen will ich gar nichts zu tun haben in meinem Leben.
Und das gibt's nicht nur bei Frauen, aber Stichwort Frauen schnappe ich jetzt mal als kleine, vielleicht mittelmäßige moderative Brücke. Du bist dann von Payback ja, noch weitergezogen. Lass mal so ein bisschen die Zwischenstation. Ich glaube, bei Cartier warst du dann noch. Genau. Vielleicht war das eine Überleitung, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall bist du dann zu Bellybutton gegangen. Und du warst, ich darf das mal so sagen, Kopf, mit Kopf, Herz und auch mit Bauch bei Bellybutton. Erzähl doch mal, was war oder was ist Bellybutton für diejenigen? Ich weiß es ganz genau, weil wir haben festgestellt, wir waren offensichtlich parallel schwanger, und als ich mit meinem Sohn schwanger war, war Bellybutton gerade the hot shit, ja, im Markt. Erklär noch mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist Bellybutton oder was war es damals?
Damals, als ich zu Bellybutton kam, war es eine wunderbare, ganz kleine Marke, also ganz klein, gegründet von 4 Partnerinnen, unter anderem Ursula Carven und Dana Schweiger und noch Katja Imke und Nettie Bude. Und die hatten das gegründet mit der Idee, Pflegeprodukte für die Zielgruppe Schwangere und Kinder zu machen. Und dann gab es 10 Pflegeprodukte. Die waren gar nicht so ausschlaggebend, aber es gab eine wunderbare Philosophie dahinter. Frauen, die schwanger sind, sind stark. Die muss man unterstützen. Die haben ganz andere Anforderungen, aber die sind natürlich nicht krank. Die brauchen auch keinen Ratgeber. Damals war auch alles, was mit Schwangerschaft und Kindern zu tun hat, alles Ratgeber. Immer erhobene Zeigefinger. Du darfst nicht und wenn du machst, dann passiert das. Und diese ganz kleine Broschüre und diese im Moment damals noch echt schlechte Internetseite, die waren so das einzige Stück der Kommunikation. Aber da sah ich schon, als ich die kennengelernt habe, das sind die Freundinnen von Schwangeren. Ich war ja dann selbst schwanger auch. Also das sind die Freundinnen von Schwangeren, nicht die Ratgeberinnen von Schwangeren. Und das habe ich sofort erkannt. Also ich habe die Damen ja getroffen, hochschwanger. Ich war eigentlich dann in Elternzeit bei Richemont und bin nach Hamburg gezogen für meinen damaligen Mann und Vater meiner Kinder. Und habe natürlich schon die Idee gehabt, nach meiner Konzern- und Beratungskarriere, das muss anders gehen mit dem Arbeiten. Also das funktioniert. Ich glaube, diese Systeme, die einen schreien durch die Kantine, die anderen ordnen sich unter, das ist kann einfach nicht das Beste aus Leuten hervorholen. Und das wusste ich schon. Ich hätte es damals nicht so formulieren können, aber ich habe gedacht, natürlich immer noch so, oh Gott, jetzt bin ich schwanger. Das war so die eine Seite, was mache ich jetzt? Gehe ich zu Roland Berger ins Hamburger Büro? Gehe ich zu Richemont, zu Mont Blanc vielleicht? Das war die eine Seite. Das war die Sicherheitsseite und vielleicht die noch den Rest verkörpert hat meiner vorherigen Haltung. Und die andere Seite hat gesagt, da lerne ich diese Frauen kennen. Und ich weiß, das werde ich nie vergessen, da war ich Kaufhaus Backup Ursula Carven getroffen. Und ich war damals noch bei Cartier und habe dann, war in so einem schwarzen Kostüm und Ursula hatte so ganz öckige, ne, Schlumpfsachen an. Wir haben uns im Rathaus Beck, also im Beck getroffen vor dem Bellybutton-Regal. Und das war so lieber auf den ersten Blick. Also nicht nur, weil ich sie ganz toll fand, sondern ich habe gesagt, ey, jetzt haben diese coolen Frauen, die so wirklich offensichtlich mit Business gar nichts zu tun hatten. Also alle vier nicht. Das war ja dann die Lücke, die ich gefüllt habe. Also die haben alle gesagt, ja, also richtig rechnen und Excel und da muss man ja Controlling, das können wir nicht, ist nicht unsere Welt. Aber was sie gesagt haben, ist, wir wissen genau, ne, damals hatten alle auch schon Kinder und ich war gerade schwanger. Wir haben dann zusammen 16 Kinder ja bekommen. So. Was faszinierend war, ist, wir verstehen diese Zielgruppe. Ne? Und wir haben da nicht mit einer Agentur die Consumer Insights irgendwie ausgearbeitet, hätten wir gar kein Geld zu gehabt, sondern es war eher so, dass wir gesagt haben, wir fühlen, dass wir wissen, was gut für Menschen und Frauen sind, die genau in unserer Lebenssituation sind. Und dann haben wir quasi, am Anfang habe ich so kurz als Beraterin gearbeitet, ne, und hatte den Auftrag, du kannst das doch mit den Zahlen, kannst mal schauen, ob das irgendwie kaufmännisch Sinn macht. Also kaufmännisch machte es überhaupt gar keinen Sinn, muss man sagen. Aber die Frage war ja dann, was kann man aus dieser tollen Marke und aus diesen tollen Gefühlen machen? Und ja, so bin ich ja Unternehmerin geworden. Ne? Und ich hätte wahrscheinlich mich das, ohne schwanger zu sein in der Zeit, hätte ich mir das wahrscheinlich nicht so getraut, weil du bist natürlich dann auch, ja, so ein bisschen verdorben. Ich habe schon damals wirklich, fand ich jetzt, sehr viel Geld verdient. Ich hatte bei Cartier dann zum Schluss 60, 70 Mitarbeiter in Nordeuropa, war in der Geschäftsführung. Also hatte schon so materiell eine Menge erreicht. Und dann, ich glaube, mein Gehalt hat sich, also gezehntelt reicht nicht. Ich habe wirklich gar nichts verdient. Ich konnte am Anfang also noch nicht mal mein Au-pair davon bezahlen, weil das aber auch irgendwie so das Agreement war, ich wachse da so rein, habe allerdings dann 20% der Anteile ganz günstig gekauft. Von daher glich sich das irgendwann wieder aus und irgendwann, als es uns besser ging, habe ich dann auch ein bisschen mehr verdient. Aber ich habe gespürt, also du merkst das ja auch, ne, dass es irgendwann mal so pritzelt. Und dieses Pritzelgefühl so, oh Gott, das ist wirklich was groß ist oder was groß sein kann. Ne, das habe ich da total gespürt. Das hatte ich bei Payback am Anfang auch, ne, dass ich so merkte, boah, da ist, weißt du, das ist so ein Flow,
da ist Musik am drin.
Anfang, da ist Musik drin. Und die Musik kommt halt aus dem Herzen, ne, und kommt nicht aus einer PowerPoint-Präsentation.
Und ja, das hast du sehr schön formuliert. Also dieses Pritzeln würde ich gerne noch mal ein bisschen aufnehmen. Also da sind ja auch wieder mehrere Dinge drin, nämlich einmal, so wie du das schilderst, ein ganz, ganz andere nennen wir es mal Unternehmenskultur, ein ganz anderes Miteinander, eine andere Form der Zusammenarbeit, ein anderes Verständnis auch, vielleicht auch aus der Not geschuldet. Du sagst, wir hatten da kein Geld für Marktforschung, für Consumer Insights, sondern wir haben unser Produkt deshalb gut entwickeln können, weil wir die Bedürfnisse unserer Zielgruppe bestens verstanden haben, aber auch so dieses Gefühl, wir stoßen hier eine Tür zu einem Markt auf, der noch ziemlich unbearbeitet ist, also wo noch nicht so viel stattfindet. Was würdest du sagen, auch wenn man das vielleicht nicht so genau messen wie zählen kann, was hat dich so besonders reingezogen? War es eher die kulturelle Komponente, das Miteinander? War es diese Gestaltungslust in einem wieder mal vergleichsweise neuen Markt oder einen Markt, den man ganz neu mit einer ganz neuen Tonalität bespielt? Was war so das, was dich besonders so dieses Bitzeln hat spüren lassen?
Also all das, was du gesagt hast, hat tatsächlich zugetroffen. Was mich, glaube ich, am meisten hat britzeln lassen, ist, dass ich gemerkt habe, diese neue Definition von was ist eigentlich Schwangerschaft, was ist auch Mütterschaft? Und weg von, oh Gott, und jetzt bist du ein Problem in der Arbeitswelt, du bist jetzt schwanger und oh nein, was machen wir nur mit der Schwangeren jetzt und ob die wiederkommt? Das war ja so schon die Tonalität in meiner ersten Karriere. Ne? Das ist immer, Schwangerschaft war immer ein Problem für die Arbeitgeber, dass das quasi ganz neu betrachtet und ganz neu aufgehängt werden kann. Ne? Und so ist es ja dann auch passiert. Also, und ich spürte, und das ist auch etwas, was ich da das erste Mal richtig kennengelernt habe, ich war richtig da. Also ich fühlte mich richtig gesehen und das gar nicht unbedingt durch andere, sondern durch mich selbst. Also ich habe gewusst, da ist eine gute Idee, da sind 4 tolle Frauen, die haben das vorangebracht schon. Und ich genau bin jetzt in der Lage, daraus was Großes zu machen. Weil es brauchte natürlich dann eine Erweiterung des Sortiments, es brauchte eine Professionalisierung des Marketings, es brauchte ein vernünftiges Controlling und so weiter, klar. Aber das war, ich fühlte mich total komplett da und ich musste auch keine Sekunde mich da irgendwie verstellen. Die Partnerinnen hatten von Anfang an auch so Vertrauen zu mir, die waren ja auch alle nicht in Deutschland. Das heißt, war noch operativ gar nicht in irgendwelchen Themen so drin. Das wurde dann ganz schnell meine Rolle und ich habe dann nur Leute geholt, die ich mochte oder die diese Kombination von Potenzial, Wissen, Gelernten und auch einer sehr großen Passung zu dieser Kultur hatten. Und ich habe auch von Anfang an, und das kann ich im Nachhinein sehr gut nachzeichnen, in dem Moment habe ich das sehr intuitiv gemacht, dass ich gemerkt habe, also als wir dann mehr und mehr und mehr wurden, das Ganze fand ja bei uns im Haus dann auch statt, ne, zwischen Au-pair-Mädchen. Ich habe dann ja 3 Kinder in 3 Jahren bekommen und die liefen alle durch die Gegend. Und es war einfach beruflich eine fantastische Zeit. Ich habe es so gemacht, wie es für mich genau passte und habe versucht, dieses Gefühl der Kohärenz, was ich hatte, auch all denen, soweit ich das beitragen konnte, den Leuten zu geben, die bei uns gearbeitet haben. Und das waren natürlich auch thematisch bedingt, aber auch rahmenbedingungsbedingt waren das sehr häufig auch Mütter. Ne? Denn es ist ja so, dass du sehr gut arbeiten kannst. Du hast auch Kinder. Du kannst ja gut arbeiten, wenn du Kinder hast. Und das ist ja nicht das Problem.
Man wird ja nicht aus Versehen auf einmal über Nacht dumm oder weniger arbeitsfähig. Ja, es gibt einfach halt, sagen wir mal, Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen oder es gibt Gegebenheiten, die können wir nicht negieren. Kinder brauchen eine Betreuung, brauchen eine Hinwendung, werden mal krank und so weiter. Aber es ist ja möglich. Also es ist möglich und es gibt genügend Beispiele dafür.
Und diese Rahmenbedingungen haben wir bei Bellybutton sofort gesetzt. Auch zum Beispiel, so wenn du dann Menschen fragst oder Frauen fragst, so, wie möchtest du arbeiten oder was ist wichtig für dich? Ne? Und dann sagten am Anfang sogar Frauen, ich weiß, vielleicht hört sich das jetzt unprofessionell an, aber irgendwie habe ich immer montags um 11 Kinder schwimmen und das ist mir heilig und das möchte ich gern weitermachen. Und dann haben wir dann Möglichkeiten gefunden, dann halt von Dienstags bis Freitags zu arbeiten. Ich hatte nachher, ich würde sagen, 55 Leute, davon 50 Mütter und ich würde sagen 45 Arbeitsmodelle. Aber das passt schon. Ne? Und das mache ich auch hier bei Berenson jetzt, dass ich wirklich versuche zu verstehen, was brauchen die Menschen, mal unabhängig auch von Kindern, weil es gibt ja auch
andere. Es gibt viele Themen und Bedürfnisse.
Es gibt viele Themen und Bedürfnisse. Die Rahmenbedingungen zu geben, dass jeder eine Chance hat, diese Kohärenz zu leben. Und das war wirklich ganz magisch für mich zu lernen bei Bellybutton. Das geht. Bellybutton ist ja dann sehr schnell viel größer geworden, hatte eine unglaubliche Reichweite, habt große Kooperationen gehabt mit Philips, mit Römer, mit ganz vielen großen Unternehmen, weil wir quasi so ein Stück weit wir waren nicht nur der Lifestyle-Aspekt in diesem ganzen Thema Schwangerschaft, also die Marke, die das Lifestyle-Thema besetzt hat, sondern wir waren immer auch die Guten, die die richtigen Werte hatten und die immer die Schwangeren und die Mütter gesehen haben. Und wenn es also damals im Spiegel darum ging, wie kann man die Vereinbarkeit irgendwie sicherstellen, da waren wir gesetzt als Interviewpartner, weil wir waren die, die das vorgelebt haben. Und die Marke ist dann größer geworden, die Organisation ist größer geworden. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Die guten Seiten dieser Erfahrung, die versuche ich natürlich jetzt auch, seitdem ich bei Berenson bin, weiterzutragen in andere Unternehmen.
Also ich kann mich da auch noch dran erinnern, dass es anfangs vielleicht von dem einen der anderen noch ein bisschen belächelt wurde, die Marke Belly Button, so nach dem Motto, da sind ein paar prominente Frauen, die sich jetzt ihre kleine Insel geschaffen haben. Das ging sehr schnell weg, weil wirklich klar war, okay, hier wird ein Markt anders bearbeitet, hier werden andere Maßstäbe, andere auch ästhetische Noten hinterlassen und auch in den Formen Zusammenarbeit. Ich weiß, ihr habt ja damals auch wirklich sehr stark schon hinter die Kulissen blicken lassen, wie ihr arbeitet, was für damals, wir reden von Anfang der 2000er, eher ungewöhnlich war. Ja, das war ja nicht unbedingt üblich, dass Unternehmen so stark in ihre Kulturen Zusammenarbeit so reinblicken lassen. Du bist dann 2017 das Unternehmen, wir dröseln mal das jetzt nicht alles noch ganz au Detail auf, 2017 bist du rausgegangen, beziehungsweise wurde das Unternehmen verkauft. Wie viel Umsatz hattet ihr dann bis zum Schluss gemacht? Wie viele Mitarbeiter, dass wir eine Größenordnung ungefähr haben?
Also wir waren viel kleiner, als die meisten dachten. Also wir haben 9 Millionen Umsatz gemacht und hatten 60 Leute. Wir haben 2014 an einen strategischen Investor verkauft und ich bin noch ein bisschen bei ihm geblieben und bin 2017 dann rausgegangen.
Ihr wart ja direct to consumer, von daher muss man das ja auch nochmal anders bepreisen, den Umsatz, also Direktvertrieb sozusagen. Und dann kam dein Einstieg bei Berenson. Wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich bin jetzt hier raus aus diesem, würde ich sagen, hört sich ja paradiesischen Zustand an sich. Ja, es war eine strategische Entscheidung, das Unternehmen überhaupt zu verkaufen. Wollen wir da mal nicht weiter reinleuchten? Gibt's ja auch, könnte man einen ganzen Podcast nur dazu machen. Mindestens einen. Du hattest jetzt mutmaßlich ein bisschen Kapital an der Hand. Du hättest ja entweder eine Corporate-Karriere nochmal aufnehmen können, etwas interimistisch übernehmen können oder etwas ganz Eigenes gründen. Du hast dich für einen anderen Weg entschieden. War das was Intuitives wieder oder war das eher was Strategisches? Was ging da so in deinem Kopf vor?
Letztlich sind dann solche Entscheidungen bei mir dann doch auch intuitiv. Ich habe, für mich war ganz klar, ich war ja dann auch schon bei 17, also ich war ja auch schon so an die 50, also habe ich dann gesagt, nochmal klein gründen. Das ist jetzt nicht mein Weg. Corporate völlig außen vor. Also schon auch in Aufsichtsräten oder Beiräten, na ja, aber nicht nochmal in eine Corporate-Karriere gehen. Und habe ich also gedacht, ich werde auf jeden Fall wieder Unternehmerin sein, weil ich wirklich wahnsinnig gerne Unternehmerin bin. Also darüber könnte ich auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Es ist so großartig, trotz der manchmal auch unruhigen Nächte, die bei dieser ganzen Verantwortung irgendwie auch inbegriffen sind. Aber ich bin wahnsinnig gerne Unternehmerin und hatte zwei Freunde, Peter Dill und Egbert Miebach, mit denen ich was machen wollte. Wir kannten uns schon sehr lange. Die hatten damals die Deutsche See. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal ein Unternehmen suchen. Und haben gedacht, wir machen das zusammen. Das sind beides wahnsinnig tolle Menschen, tolle Businessleute. Egbert ist leider auf diesem Weg verstorben. Das war sehr, sehr traurig, denn er hat uns letztlich dieses Berenson-Mandat überhaupt erst ermöglicht. Aber wir zu dritt 2017 haben gesagt, wir suchen ein Unternehmen. Und dann sagt Egbert, also ich bin im Aufsichtsrat eines Unternehmens Berenson. Also das könnten wir vielleicht machen. Und dann, was machen die denn? Kennen wir gar nicht. Und dann, ja, Werbegeschenke. Und dann haben wir erstmal gesagt, nee, also Werbegeschenke. Also natürlich die klassischen Vorurteile, gibt's doch gar nicht mehr, Compliance.
Kugelschreiber, Mauspad.
Sind ja nur alte, irgendwie nur olle Kugelschreiber, nur Plastikzeug, was gleich in den Mülleimer wandelt. So habe ich auch am Anfang gedacht. Und dann habe ich mich aber weiter damit beschäftigt und habe da wirklich Fantastisches gesehen. Und dann haben wir uns zu dritt entschieden, 51% zu kaufen von Berenson. Haben uns ja auch sehr gut mit der Familie Berenson verstanden, was ja extrem wichtig ist. Ne? Wenn auch ein Unternehmen, was damals nicht mehr profitabel war, ganz eindeutig jetzt gedreht werden musste. Ne? Das ist ja wichtig, dass man dann in diesem ganzen Gesellschafterkreis auch sich gut versteht, ähnliche Werte hat und auch eine ähnliche Idee hat, was so gemacht werden muss und wenig Tabus hat. Also das haben wir natürlich sichergestellt, aber haben dann gesehen, wir haben ganz viel Assets, die sich vielleicht nicht auf den ersten, aber auf den zweiten Blick monetarisieren lassen. Und wir haben da eine Historie, die ganz fantastisch ist. Und wir haben viele Möglichkeiten im Markt. So haben wir es zumindest damals auch analysiert. Und das hat sich auch dann bewahrheitet. Und so haben wir das 2017 entschieden und sind dann so sehr ins kalte Wasser gesprungen. Also das war es auf jeden Fall in der Branche, die ich nicht kannte. Wir haben ja einen Direktvertrieb. Also ich hatte auch noch nie einen Direktvertrieb geführt. Und im Nachhinein eine, würde ich sagen, sehr mutige Entscheidung der Familie, mich mir diesen Vorstandsvorsitzenden-Job zu geben. Aber wir haben viel über das geredet, was wir glauben, was wichtig ist im Business und auch in Transformationen, hatten da große Einigkeit. Und so haben wir dann alle gemeinsam diese Entscheidung getroffen.
Womit haben die dich gekascht? Also was hat da wieder gebitzelt? Weil du hast es ja hier schon so ein bisschen angedeutet, das Unternehmen stand nicht gerade hervorragend und formidabel da. Also die waren wirtschaftlich in einer Schieflage. Deswegen kamen ja auch Investoren rein oder bist du ja auch mit rein. Und was hat dich gereizt, dieses Sanieren, was ja, glaube ich, so wie ich es mitbekomme, ja eine neue Aufgabe für dich war, weil ich finde, es macht einen Unterschied, ob ich etwas ganz neu, was verheißungsvoll ist, mit Aufbau, mitgestalte oder ob ich etwas, was es schon sehr lange gibt, mit saniere. Oder war es auch so diese Opportunität zu sagen, ach, die sitzen da auf einem Schatz, da kommen wir auch gleich nochmal, da können wir noch so viel draus stricken. Was hat dich da wieder so das Feuer entfachen lassen für diesen Fall Berenson?
Also es war die Familie. Ne? Also lustigerweise, und das ist ja auch eine irre, irre lustige Anekdote, war die Familie Berenson bei Bellybutton, als wir quasi aus unserem Haus raus mussten, weil Bellybutton dann zu groß wurde, waren das meine Vermieter.
Ah.
Und da hatten wir uns schon gut verstanden und ich wusste gar nicht genau, was die eigentlich so machen, ehrlich gesagt. Also Berenson war ja auch überhaupt nicht so nach außen hin sichtbar.
Ja.
Und wir mochten uns, wir hatten auch ähnliche Werte, wir haben uns immer mal wieder, die Büros waren dann im gleichen Gebäude, haben uns immer mal wieder unterhalten. Und ich habe dann gespürt, als ich dann mit der Familie gesprochen habe und die auch über die tollen Zeiten, ne, denn Berenson war bis 2007, 2008 immer auch, jetzt in den letzten, sag ich mal, 100 Jahren, immer auch mit Auf und Abs, das gehörte dazu, aber in der jüngeren Geschichte bis 2007, 2008 enorm erfolgreich, enorm erfolgreich. Das Internet hat natürlich die Spielregeln auch in diesem Markt verändert. Und irgendwie habe ich dann mit der Familie darüber geredet, wie es mal war, was eigentlich die Menschen bei Berenson miteinander verbindet. Und auch so einen gemeinsamen Blick in die Zukunft genommen. Und ich glaube, gebritzelt hat, das ist ein Schatz. Ne, und dass das nicht leicht würde, das war völlig klar. Und das ist ein Schatz aber, auf dem diese Familie sitzt. Und es gab immer wieder Hochzeiten, wo etwas, was schon Bestand hatte, dann wieder auch neu definiert wurde. Und ich möchte der Treiber für die nächste Definition von was Neuem sein. Und das habe ich sofort gemerkt. Und wahrscheinlich hätte ich es ohne Peter Dill und Eckbert nicht gemacht. Ja, weil ich schon auch Respekt davor hatte. Ne? Das war auch schon auch ein Riesenunternehmen. Ne? Ich hatte im Übrigen schon mal bei Berger restrukturiert. Also ich kannte dieses Thema Restrukturierung. Aber glaub mir, es ist echt was anderes,
ob du was ganz anderes.
FTEs als Berater hin und her schiebst oder ob das die Frau Müller ist, die du hin und her schiebst, die drei Kinder hat und gerade von ihrem Mann verlassen wurde. Das ist wirklich ein Unterschied. Und ich glaube, dass mir die Erfahrung der Vergangenheit gut geholfen hat, um diese Aufgabe zu bewerkstelligen. Aber gecatcht hat mich die Familie, die Familienwerte und die Chance, was ganz Neues daraus zu machen mit all dem, was ich kann und was ich bin auch, ne? Nicht nur, was ich kann. Und das, da habe ich gedacht, es hat eine große Chance, wieder diese Kohärenz zu haben, die ich schon mal auch bei Belly Button empfunden habe.
Kommen wir mal zum Schatz. Der Schatz sind ja die Zugänge, wenn ich das so richtig interpretiere, zum Kunden. Das ist ja der Schatz, auf dem Berenson sitzt. Also das heißt, beschreibt mal, was ihr bis 2017 größtenteils gemacht habt, also dass man das versteht. Ich glaube, jeder weiß, was Werbemittel sind, bedruckte, wir haben es schon erwähnt, Kugelschreiber, Tassen, Mauspads und so weiter. Es gibt ja da eine ganze Kataloge wahrscheinlich voll. Wie sah das Geschäftsmodell aus, bis du kamst und was habt ihr dann verändert?
Es gab 300 exklusive Werbegeschenke. Werbegeschenke übrigens, ne, sind viel mehr der Markt, als man das so denkt. Also dazu gehören tolle Hoodies, wo dein Logoname draufsteht oder dein Logo draufsteht. Dazu gehören Geschenke, die du deinen Mitarbeitenden zum Jubiläum machst. Ne? Werbegeschenke sind Prämien, die du deinen Kunden gibst, weil sie vielleicht jemanden geworben haben für dich. Also das ist ein riesengroßes Universum. Also es sind alles Produkte, die dann nachher ein Logo tragen. Ne? Also das ist der Werbegeschenkemarkt. Wir hatten 300 Produkte exklusiv. Die haben wir ausschließlich im Direktvertrieb an kleine und Kleinstunternehmen verkauft. Es gab damals über 400 Direktvertriebler in Europa. Mittlerweile haben wir da die Strukturen ein bisschen verändert. Also jetzt gibt es noch 300. Damals gab es über 400 in Europa, in 7 Ländern. Und die sind quasi mit dem Auto zum Kunden gefahren und haben gesagt, auch mit iPad natürlich unterstützt, und haben gesagt, ich habe hier im Koffer ganz tolle Werbegeschenke, die finden Sie sonst nirgends. Die sind designt von Alfredo Heberle, von Phoenix, also ganz besondere Sachen. Und, ich habe die für dich kuratiert, ich habe die für dich ausgewählt. Und du hast doch jetzt Jubiläum dieses Jahr, du gehst doch jetzt auf die Messe, und ich habe quasi die Beratungsleistung, ich gebe die Beratungsleistung, dass ich dir sage, was ich an deiner Stelle kaufen würde, und ich wickel das komplett ab von A bis Z, also nur ein Touch mit dem Kunden.
Und was war dann die Idee zu sagen, das können wir so nicht lassen? Ich meine, die haptische Welt, ich habe Fantasien, ist etwas zurückgegangen. Ich könnte mir vorstellen, in Corona ja noch mal mehr, auch gerade das Stichwort, du hast es schon gebracht, weniger Events, überhaupt keine Messen mehr und so weiter. Inwieweit habt ihr das auch zu spüren bekommen?
Also Corona war natürlich in unserer Transformation dann noch mal 3 Rollen rückwärts, das ist klar. Aber die Grundidee, dass wir, und das ist so unsere Vision, die wir erstellt haben, wir sind der beste Partner für kleine und Kleinstunternehmen für das Thema der analogen Sichtbarkeit, also durch Werbegeschenke, und für das Thema der digitalen Sichtbarkeit, Websites, Local Listing, SEO und so weiter. Das ist die Vision, an die wir von Anfang an geglaubt haben. Und das Geschäftsmodell musste sich ändern, weil natürlich schon auch alles im Internet sichtbar war. Und es schien für Kunden so leicht, auch ohne Beratungsleistung Zugang zu diesen Produkten zu haben, dass dieser teure Direktvertrieb, denn Direktvertrieb ist ja ein sehr teurer Kanal, dass er sich nicht mehr so rechnete. Das war ja auch ein Grund, warum das Unternehmen so ein bisschen in die Schieflage kam. Und daraus gebaut haben wir einen Marketingdienstleister und haben gesagt, wir verkaufen nicht nur durch den Direktvertrieb, sondern auch hybrid, also auch über Online-Kanäle. Das ist das eine. Und wenn wir beim Kunden sind, denn der, wie du richtig sagst, der Kundenzugang, wir haben 300.000 Kunden in Europa in unserer Datenbank. Wir haben 400 Vertriebler gehabt. Und wir haben die Vertriebler, die seit 20, 30 Jahren zu diesem Kunden gehen. Also der Kundenzugang und die Vertriebler, das war Asset. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir tun, damit wir den Kunden einfach noch besser beraten können. Denn dass es eine Service- und Beratungsleistung sein wurde und nicht nur ein Produkt, ist ja klar. Denn sonst braucht man ja vor Ort auch gar nicht da zu sein. Und daraus haben wir dann diese Idee des Konzeptverkaufs entwickelt, und zwar Marketingdienstleistungen zu verkaufen. Interessant ist, weil man viele so am Anfang haben gesagt, naja, eine Website hat doch jeder. Nee, also ein Handwerker hat ganz oft gar keine Website oder er hat kein Local Listing. Also wenn er Mitarbeitende sucht zum Beispiel, was ja jeder in Deutschland seit Jahren sucht, dann brauchst du ja funktionierende digitale Kanäle. Es kommt ja nicht jeder physisch vorbei und sagt, ist denn der Inhaber da? Und das war eine Erkenntnis, die ich auch dadurch, dass ich mit ganz vielen Kunden am Anfang gesprochen habe, sehr, sehr bestätigt sah. Wir müssen einfach mit einem anderen Angebot an die Kunden gehen. Und der nicht physisch bedient werden will, ne, viele sagen ja vielleicht, brauche ich gar keinen Besuch, ne, kann ich ja auch irgendwie über andere Kanäle machen. Der hat natürlich die Möglichkeit, auch über andere Kanäle zu kaufen. Das war die Grundidee der Veränderung unseres Businessmodells. Mhm.
Aus einer strategischen Perspektive haken dran. Zwei kleine Probleme sehe ich, ehrlicherweise größere, nämlich erstens, wie hast du deinen Kunden erklärt, dass ihr eben nicht nur Werbemittel herstellen könnt, sondern auch in der Lage seid, fähig seid, die digitale Sichtbarmachung zu gewährleisten und das professioneller Art und Weise, weil es ist ja eine Sache, ob ich mit meinem Musterkofferchen in meinem Audi vorfahre und sage, guck mal, lieber Kunde, so und so, oder ob ich sage, übrigens, wie wär's mal mit einer schicken Internetpräsenz, das sind ja ganz unterschiedliche Kompetenzen, die mir der Kunde auch erstmal abkaufen muss. Und B, wie habt ihr überhaupt eure Mannschaft dann auch entsprechend skillseitig neu aufgestellt? Fangen wir mal mit den Kunden an.
Also, das war natürlich auch ein Weg, ne? Denn am Anfang haben die Kunden, die ja bei uns gar nicht so viel in Presse und so weiter gelesen haben, die hatten ja nur einen Zugang zu uns, nämlich ja, den Vertriebsmitarbeiter. Und das war die Frau Meier, die jetzt seit 20 Jahren Werbegeschenke verkauft hat. Und ich glaube, dass das ein langer Weg war. Ich glaube, der zweite Weg, wie wir die Mitarbeitenden dazu gebracht haben, war auch ein langer Weg. Der war übrigens der erste Weg. Wir haben da nicht gesagt, wir investieren jetzt ganz viel, hatten wir gar nicht das Geld. Ne? Wir waren ja da noch gar nicht profitabel. Das heißt, wir hatten gar nicht das Geld, jetzt zu sagen, jetzt müssen alle unsere Kunden lernen, dass wir das ganz toll können, sondern das geht ja so ein bisschen einher. Ne? Wir haben natürlich zum Beispiel mit Websites haben wir ganz tolle Beispiele gemacht für Beispielkunden. Ich habe Und das war ein sehr großes Glück. Mein Vorgänger hat ein Unternehmen gekauft, das heißt Kleine und Jockers. Das war ein Unternehmen mit sehr großer Online-Kompetenz. Und da habe ich mir einige Leute rausgeholt aus diesem Unternehmen, die diesen digitalen Bereich aufgebaut haben. Das heißt, wir konnten das ganz schnell. Jetzt mussten wir es nur noch dem Kunden sagen. Und wir haben dann auch Außendienstmitarbeiter eingestellt, die aus diesem Bereich kommen, also die das in anderen Jobs auch vorher schon gemacht hatten. Und ich glaube, diese beiden Aspekte, richtig gute Beispiele haben, dann ganz viel über die Kundenerfahrungen reden, dann digitale Leute haben, die das schon können und die dann natürlich auch die anderen Vertriebsberater inspirieren können, das zu lernen oder auch zum Teil zu zweit zum Kunden gehen, um das, um die digitalen Produkte Huckepack mitzunehmen. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Sachen. Aber dazwischen liegt natürlich eine Megatransformation im Unternehmen. Ne? Also eine Megatransformation von allem, weil ansonsten sagt ein Vertriebler, der seit 20 Jahren aus nur Werbegeschenke verkauft hat, und die Konkurrenz ist andauernd an unseren Leuten dran. Also man kann da nicht sagen, also du musst das jetzt tun und es geht nicht anders und hier ist die Brechstange, sondern du musst halt einen Weg finden, wie du genau diese Mitarbeitenden dazu bringst, zu sagen, ich verkaufe jetzt Konzepte. Und das ist der Kern unserer Transformation.
Und genau, jetzt wird es ja richtig spannend. Wie ist das gelungen? Beziehungsweise fangen wir nochmal ein Schrittchen weiter vorne an. Es gibt ja immer so Menschen, die dann relativ schnell sagen, ich find's cool, ich bin dabei. Und dann hast du die richtig verschränkten Arme und dann hast du Menschen, die sich bedeckt halten, wo du nicht so richtig siehst als Unternehmenslenker, als Führungskraft. Gehen die diesen Schritt mit oder sind die zurückhaltend oder arbeiten die vielleicht im Versteckten dagegen? Mhm. Wie war so die Strömung? Was ist dir ehrlicherweise da so entgegengeschwappt am Anfang?
Also es gibt ja sehr viele Theorien dazu und bei uns war es ähnlich. Diese Possibilisten, von denen du am Anfang geredet hast, ne, das waren maximal 10%. Ich würde mal sagen, 30% haben gesagt, das sind diese Traditionalisten in der Transformationsliteratur und die Totalverweigerer. Also ich würde sagen, 30% waren Traditionalisten, die gesagt haben, ich liebe das, wie es war. Ich bin gerne Teil von was Neuem, aber ich werde nie Treiber sein davon. Aber vergesst bitte meine alten Werte nicht. Dann gab es, ich würde sagen, 20% Komplettverweigerer, die gesagt haben, so, was will sie denn? Ich bin hier Ende 50, ich mache das jetzt seit 30 Jahren hier, loswerden tut sie mich eh nicht. Und dann sich mit verschränkten Armen hingestellt haben und gesagt haben, wollen wir doch mal sehen. Und dann gab es die 10% Possibilisten auf der Positivgrenze und dazwischen gab es so diese neutralen Beobachter. Und man sagt ja, und so war es auch bei uns, wenn man diese traditionellen Leute irgendwie auch emotional in sein Boot bekommt und die neutralen Beobachter weitestgehend gewinnt, dann kriegt man auch so eine Transformation hin. Aber das ist natürlich echt ein langer Weg auch gewesen. Ich habe mir das auch ein bisschen einfacher vorgestellt, weil ich so dachte, wenn ich dann da stehe mit dieser Vision der analogen und digitalen Sichtbarkeit und versteht ja jeder, macht man sofort einen Haken dran, da das Unternehmen nicht mehr profitabel war, war auch klar, wir müssen uns transformieren. Aber dazwischen, wir müssen uns transformieren, was so allgemeine Einsicht war bei uns. Und ich selber verhalte mich anders und habe eine andere Haltung.
Es ist, das ist der Weg. Ja, total. Und jetzt kann man, und ich glaube, jetzt hören uns ganz viele aufmerksam zu. Jetzt kann ich ja sagen, ich arbeite mal erst nur mit denen, die von sich aus motiviert dabei sind, mit den Possibilisten. Ich kann natürlich auch sagen, Moment, das birgt ja die Gefahr, dass ich die anderen verliere. Also muss ich von Anfang an die anderen mit irgendwie ins Boot holen oder zumindest mal den Dialog aufrechterhalten. Was war die schwierigere Gruppe? Die Traditionalisten, also wo du sagst, die geben sich wenigstens zu erkennen, die sagen, ich bin nicht wirklich überzeugt, also ich mag das Alte sehr gern. Oder die Menschen, wo du vielleicht von außen gar nicht so richtig ausmachen konntest, sind die dafür, sind die dagegen, auf was kann ich mich da verlassen oder wie kann ich mit denen arbeiten? Was war so euer erster Angang?
Das ist echt eine gute Frage. Also erstmal die Verweigerer habe ich dann doch, obwohl sie also es schien, als sei das nicht möglich, sich von denen zu trennen, von denen habe ich mich dann einfach getrennt. Das ist auch eine echt wichtige Botschaft, ne? Wenn jeder da so eine eigene Agenda hat und dann ist das nicht machbar, eine Transformation anzuschieben. Also das hört sich jetzt vielleicht brutaler an, als es war. Ich habe einige in den Vorruhestand geschickt. Mit anderen habe ich dann auch irgendwie noch Agreements gehabt, vielleicht, wo es irgendwie für beide Seiten mit irgendwie einem blauen Auge irgendwie ausgegangen ist. Ich habe auch ein paar Menschen von einem Tag auf den anderen hart entlassen. Das gehört auch zu einer Restrukturierung und zur Wahrheit dazu. Aber um deine Frage zu beantworten, der Gamechanger waren die Traditionalisten. Die neutralen Beobachter, das war gar nicht so einfach für mich, das immer einzuschätzen. Mhm, und eben, die Traditionalisten, ja, die hatten ja eine Menge oder haben immer noch eine Menge Respekt im Unternehmen und auf die wird immer geschaut. Und das eine ist ja, dann machst du eine Präsentation und sagst so, hier ist eine Vision und hier ist eine Strategie und das wird alles passieren in den nächsten Jahren. Und dann gucken ja die neutralen Beobachter, gucken dich ja an und gucken ein bisschen auf die Traditionalisten. Erst im Übrigen klatschen ja alle, ne, weil sie natürlich, Mensch, die Stimmung ist toll und da steht eine Frau und die ist begeistert davon, die glaubt dran. Aber dann, was danach passiert, ist ja entscheidend. Ne. Und wenn erstmal alle klatschen, in die Falle bin ich auch gelaufen, habe ich gesagt, oh Mensch, jetzt klatschen alle.
Ging ja gut.
Ging ja gut. So, und dann kommen dann die Ersten, durch, die dann sagen, naja, ich wollte sagen, also das machen sie wirklich ganz, ganz toll und ich wollte nur sagen, dass ich leider nicht dabei bin bei der Transformation, weil ich verstehe schon mein iPhone nicht. Darum kann ich definitiv keine Websites verkaufen, werde ich auch nicht machen. Und andere haben gesagt, also ja, ich bin dabei, waren es aber dann doch nicht. Und das Gute ist, dass alle Gruppen letztlich dann beitragen. Denn du hast recht, du kannst ja nicht sagen, so jetzt fange ich mal mit den Hotshots an, die dabei sind. Weil das sind auch, und das ist auch eine Gefahr, ne? Das sind auch manchmal die Leute, die auf jeden Zug springen, ne? Und die dann vielleicht, genau, auch nicht die Substanz dahinter setzen.
Opportunisten könnte man jetzt böswilligerweise unterstellen oder auf jeden Fall. Und ich mag ja diesen einen Wort, den ich mir aus meiner, habe es glaube ich hier auch schon mal gesagt, systemischen Weiterbildung echt hinter die Ohren geschrieben habe. Widerstand ist ein Ort der Erweiterung. Also da, wo sich Menschen mit Widerstand zu erkennen geben, habe ich ja immer noch ein Beziehungsangebot. Ich bin ja noch im Gespräch miteinander. Mhm. Ja, also vor allen Dingen gebe ich mich zu erkennen. Das ist ein großer Vorteil.
Ich glaube, dieses sich erkennen geben ist sowieso ein ganz großer Schritt. Ne? Ich habe von Anfang an noch nicht gesagt, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft hier und ich sag's euch, sondern ich habe ganz viel gesprochen, gerade auch mit den Traditionalisten. Ich habe gefragt, worauf seid ihr stolz? Was war früher richtig toll? Wenn ihr an die Vergangenheit denkt, was spricht denn euer Herz an? Was glaubst du, was denn richtig ist für die Zukunft? Denn du bekommst ja nur Menschen in Bewegung, wenn du sie berührst, wenn du auch das Vertrauen gewinnst. Denn es gab vor mir schon ein paar Vorstände, die nicht erfolgreich transformiert haben. Und ich glaube, da lag es immer am Vertrauen. Und wenn es erstmal so eine Ebene gibt, und dafür muss man sich ja zeigen, ne, ohne, sage ich mal, sich zeigen und auch eine Verletzbarkeit zu zeigen, kommt ja kein Vertrauen. Wenn ich sage, ich weiß, wie der Hase läuft und die Leute sagen, ja, ja, ich gehe da mit oder ich gehe da nicht mit, so entsteht Vertrauen ja nicht. Ganz viele Gespräche, ganz viele One-to-Ones, ich bin ganz viel rumgereist und habe gerade versucht, die Traditionalisten auch emotional in mein Boot zu bekommen. Denn du hast ja am Anfang auch nicht auf alles Antworten. Ne? Wenn jemand sagt, ja, was passiert denn dann ganz genau, wenn ich jetzt Websites verkaufen soll, dann kannst du natürlich das vielleicht manchmal auch gar nicht so sagen. Ne? Und ich glaube, wichtig ist da, und das steht halt immer über allem, A, mal so eine psychologische Sichtbarkeit. Man kann Fehler machen, man kann lernen. Psychologische Sicherheit. Ne? Also du wirst ja nicht gedisst. Gerade bei den Traditionalisten, die ja sehr, sehr viel zu bieten hatten. Ne? Du wirst nicht gedisst, sondern du bist hier sicher und du findest deinen eigenen Weg der Transformation. Wichtig ist, dass du irgendwie in einem Boot bist. Selbst wenn du das vielleicht langsamer lernst, das mit den Webseiten. Oder selbst wenn du sagst, irgendwann, ich will das gar nicht lernen. Aber dann darfst du dich trotzdem dem nicht verschließen. Dann sagst du halt, okay, dann nehme ich halt zu meinen Kunden jemanden mit, der digital verkaufen kann. Weil Marktpotenzial gibt es ja da allemal. Und das waren ganz viele Gespräche mit den Traditionalisten. Es waren sehr viele Präsentationen mit den stillen Beobachtern. Und irgendwann dreht sich so das Blatt. Also dann wird aus so einer ersten Euphorie oder dann auch dem ersten Frust, ist ja doch, ne, klar, ich bin verbunden und ich glaube, dass ich angenehm bin meistens, aber trotzdem bin ich ja auch total klar. Ne, ich habe dann gesagt, wir müssen uns jetzt von x Leuten trennen, sonst wird das Unternehmen nicht überleben. Und ich führe die Gespräche selbst, nur dass sie es wissen. Und ja, ich versuche, das gut zu machen, weil das war nicht gelernt bei Behrensson, auch dann wirklich zu restrukturieren. Aber die Entscheidung bleibt halt hart. Und auch für die Einzelnen, die dann gehen müssen, bleibt das eine harte Entscheidung. Eine Sache ist mir wichtig, auch gerade im Umgang mit den Menschen. Denn ich glaube, das eine ist, eine Kultur zu verändern. Aber was ganz oft vergessen wird, so in Transformation, sind die Rahmenbedingungen. Also wir haben dieses ganze Kooperationsmodell total geändert. Also denn wenn du sagst, ich will jetzt verbunden agieren und wir wollen jetzt transparent sein und jeder soll authentisch sein, du hast aber weiterhin 5 Hierarchiestufen im Vertrieb, die seit 20 Jahren so sind, wie sie sind, dann glaube ich, bekommst du keine Veränderung hin. Ne? Also habe ich zum Beispiel die Hierarchien ganz, ganz flach gemacht. Ich habe Teams durchgewechselt, denn wenn Leute schon ganz lange miteinander arbeiten, kann das ein Vorteil sein, aber in der Transformation ist es häufig ein Nachteil. Wir haben ganz viele so auch agile Arbeitsmethoden eingeführt, von OKRs bis hin zu horizontalen Teams. Wir haben so kleine Schnellboote gemacht, denn wenn du sagst, du willst jetzt Webseiten verkaufen, ne, dann musst du ja erstmal ein paar hundert Leute schulen. Kannst ja sagen, ich versuche die, die offen sind, erstmal auf das Boot zu setzen und dann lernen wir und dann können wir auch die anderen dadurch sich befruchten lassen. Und dadurch, glaube ich, haben wir erstmal eine ganz große Nähe erzielt durch auch gerade diese flachen Hierarchien. Wir haben eine große Transparenz erzielt, weil jeder wusste, was der andere machte. Das ist schon auch mal eine wichtige Voraussetzung, dass nicht überall die ganze Zeit Misstrauen ist. Und wer hat denn hier welche Agenda? Ich habe mich selber auch immer verletzbar gezeigt, also auch gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Was ist denn eure Erfahrung? Ihr macht das doch schon so lange. Ich glaube, so ist es uns gelungen, dieses Vertrauen aufzubauen, um durch diese harte, wirklich harte Transformation zu gehen, die ja auch noch nicht abgeschlossen ist, weil Transformation heißt ja nicht, du machst das und dann ist fertig, sondern
und dann ist gut,
es geht ja weiter.
Es geht weiter. Danke für deine Ausführungen. Ich würde da gerne an einer Stelle nochmal einhaken. Also zum einen halten wir mal hier fest, dieses, wir verordnen das jetzt, das andere Denken, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also das wird ja, das wird einfach nicht funktionieren. Also zumindest ist meine tiefe Überzeugung, dass wir diese reine Mindset-Arbeit, wie es ja oft propagiert wird, dass die ja so in der Form nicht funktionieren kann. Aber im operativen anderen Arbeiten und auch an der, durch die Arbeit an den Strukturen wird sich ja im besten Falle als Resultante daraus etwas verändern an der Einstellung, an der Haltung. Und du hast jetzt gerade, wir hatten das hier auch schon mal als sozusagen Hauptthema in einer Folge, die flachen Hierarchien angesprochen. Und da gibt's ja auch wieder so Zweischneidigkeit in dem Thema. Wenn ich einfach die Führungsspanne hinreichend vergrößere, also jetzt habe ich dann nicht mehr irgendwie 3 Ebenen drunter, sondern ich als Führungskraft habe jetzt plötzlich statt 10 oder statt 3 Teams, die wiederum so viel führen, 30 Directs beispielsweise, dann macht das ja erstmal noch nichts wirklich besser, ja, sondern das schafft ganz viel Verantwortungslast auf die Schultern der Führungskraft. Wie ist es euch gelungen, mit flachen Hierarchien wirklich auch was zum Guten zu wenden?
Also im Vertrieb sind flache Hierarchien extrem wichtig. Und die Führungsspanne ist im Übrigen gar nicht größer geworden, sondern die Hierarchien waren einfach mehr. Du musst dir vorstellen, es gab einen Vertriebsvorstand, einen deutschen Vertriebsleiter, einen internationalen Vertriebsleiter. Es gab 3 Regionalleiter, 5 Gebietsleiter, 10 Teamleiter drunter.
Ja, Wahnsinn.
Also das war eine Struktur, es war auch wie stille Post, ne? Also wenn ich dann irgendwas gesagt habe, dann also kam das definitiv anders an. Und ich leite ja den Vertrieb selbst. Das glaube ich ist in einem Vertriebsunternehmen auch richtig. Ich habe natürlich dann auf der zweiten Ebene ganz fantastische Führungskräfte, die das Tagesgeschäft komplett machen. Und darunter gibt es nur noch Supporter. Also es gibt also jetzt Regionalleiter und es gibt Teammanager, die dann auch eigene Teams haben. Aber es gibt nicht mehr diese großen Hierarchiestufen, die auch in einer Vertriebsorganisation sehr, sehr ego-durchdringend sind. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt jetzt nur bei Behrens und so gewesen, sondern ich glaube, das ist immanent, gerade in diesen Strukturen, die sehr, sehr hierarchisch sind. Ne, dass dann Menschen einfach auch ego-getrieben sind. Was sagt er jetzt? Warum sagt er das? Warum geht der an meinen Mitarbeiter? Ist doch mein Mitarbeiter, mit dem darf er gar nicht reden. Und so weiter und so fort. Du kannst dir das vorstellen. Ne? Und das muss einfach, sonst kriegst du ja gar keine Agilität rein. Das muss aufgelöst werden. Ne? Die Leute müssen das Vertrauen auch zueinander haben. Dafür brauchst du Transparenz, dafür brauchst du eine Offenheit, eine Ehrlichkeit, Authentizität. Dass die Leute auch sagen, es gibt hier dieses horizontale Team. Und das haben wir zum Beispiel gemacht für Menschen, die besonders toll im digitalen Team waren, in der digitalen Dienstleistung. Die haben dann so horizontale Teams gehabt und haben aus den vertikalen Teams ein paar Leute bekommen. Das wäre anfangs 2017 gar nicht möglich gewesen, weil dann jemand gesagt hätte, Moment, dann redet da jemand, der digital verkauft, redet mit meinen Leuten, der bringt die nur total durcheinander. Ne? Und dafür brauchst Veränderung der Strukturen. Das wird bei Transformationen ganz, ganz oft vergessen. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Dazu gehört auch offenes Arbeiten, ne? Dass du sagst, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe ein Kind zu Hause, dann braucht er vielleicht andere Rahmenbedingungen, als wenn jemand, der sagt, ich bin hier höher, schneller, weiter, ich will jeden Tag ganz viel arbeiten. Und die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Du musst die Rahmenbedingungen ändern, glaube ich, damit sich auch was im Unternehmen spürbar ändern kann. Denn wenn jemand, der, ne, ich verstehe, mein Büro ist ja in der Nähe des Eingangs und die Leute kamen mit hängender Zunge zum Teil irgendwie um 8:30 ins Büro, weil es hieß immer, als ich kam, hieß es immer, 8:30 muss jeder da sein, was ja auch so ein No-Brainer ist. Muss dann jeder um 8:30 da sein, bin ich im Übrigen auch nicht, ich fange um 9 meistens an. Aber wenn es so ist, dass du sagst, ja, wir sind jetzt hier alle verbunden und das soll alles irgendwie mit großer Empathie hier stattfinden, aber du zwingst weiter eine Mutter, morgens um 8:30 immer da zu sein, dann macht es ja gar keinen Sinn, weil die spürt erst dann den Unterschied, wenn man sagt, hey, ich erkenne dich, ich weiß, du bist Mutter. Du arbeitest sowieso sehr viel, du bist mega effektiv hier im Unternehmen. Wir sind echt happy, dass wir dich haben. Aber wenn für dich 8:45 besser passt, am besten noch, flexibilisier das doch. Weißt du, wir haben unsere Kernmeetings, die halten wir physisch ab, aber ansonsten versuche es so zu machen, wie es für dich gut ist und stimm das mit deiner Führungskraft ab. Das sind sich verändernde Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das verändert dann auch das Gefühl der Menschen, dass es nicht alles von oben kommt und ich werde hier transformiert, sondern ich kann mich selber transformieren. Ne? Denn das ist ja auch etwas, keine Transformation funktioniert, ohne dass die einzelnen Leute sich auch transformieren. Wenn aber alles gleich bleibt, ne, dann wird es diese Transformation nicht geben und dann sind die Regeln, die Ängste, alles bleibt und dann änderst du eine Organisation nicht.
Und gleichzeitig, das hast du eben ja auch sehr schön ausgeführt, eine Anerkennung dessen, was da war, was vielleicht auch bewahrenswert ist. Darin liegt ja auch eine Kraft. Ja, also im Dialog mit den Traditionalisten, das hast du ja auch sehr schön ausgeführt. Was würdest du sagen, subjektiv erlebt, wo war der größere Transformationsdruck oder sagen wir mal das größere Transformationsvolumen für die Führungskräfte oder für die Mitarbeitenden? Wer hat mehr von der Transformation gespürt oder würdest du sagen, das kann man gar nicht so trennen?
Eindeutig die Führenden, weil die Führenden müssen ja auch Leuchttürme der Transformation sein. Ne? Das heißt, die Führenden waren auch interessanterweise einige Traditionalisten, aber die Anforderung an sie war, dass sie sagen, ja, wir wollen alles das, was aus der Vergangenheit sich bewährt hat, ich verspreche, ich werde das versuchen zu bewahren. Wir sind hier total in einem Boot. Aber wenn es jetzt um die Transformation auch in Richtung Digitalisierung und so weiter geht und neue Kultur und neue Führungskultur, dann musst du jetzt dieses Coaching machen. Du musst irgendwie selber in diese Reflexion auch kommen, was wir hier tun und was das für deine Mitarbeitenden bedeutet. Denn wenn du das selber nicht machen kannst, kannst du auch kein Leuchtturm der Transformation sein. Und das hat aber ganz gut funktioniert, weil die meisten Führenden, also wir sind nicht den Weg mit allen weitergegangen, aber mit den meisten wir haben schon in der Restrukturierung auch einige rausgenommen und einige dann auch rückgeführt als normaler Vertriebler. Also es sind also einige entleitet, natürlich reduziert worden. Aber die meisten sind jetzt auch keine neuen Führenden, die wir haben, sondern sind die Leute, die länger schon dabei sind. Und irgendwie mein Menschenbild ist, und das hat sich da auch bewahrheitet, ne, dass jeder möchte eigentlich auch sich zum Guten verändern. Und Transformation, natürlich flößt das Angst ein. Das ist bei den Führenden so, auch bei den Mitarbeitenden so, aber Transformation hat ja auch was Magisches. Und Transformation hat eine Chance für auch neue Skills, die entdeckt werden können oder die etabliert werden können. Transformation hat eine Magie, neue Menschen kennenzulernen, sich selber nochmal von der anderen Seite kennenzulernen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Also es britzelte da relativ schnell in unserer Führungsmannschaft im Vertrieb. Das war sicher ein wichtiger Schritt auch, dass diese Transformation dann auch weitergetragen wurde.
Wie war es mit dem Thema? Auch das hatten wir hier neulich in der Folge Verantwortung abgeben, weil meine Fantasie geht in die Richtung, dass das ja auch jetzt eher stattfindet, wenn wir von flachen Hierarchien reden, sondern das ist ja nicht nur einfach weniger Menschen auf Hierarchiestufen, sondern auch eine Umverteilung von Verantwortung oder von Entscheidungsmacht, wäre zumindest meine Vorstellung. Was hat das mit den Führungskräften gemacht und beziehungsweise wie sind auch Mitarbeitende damit umgegangen?
Ich glaube ja sehr an dieses Konzept der nahen und individuellen Führung. Und wir haben Führungsprinzipien, ne, wir haben einen Inhouse-Coach, der die auch lehrt und auch trainiert. Aber ich glaube, ansonsten muss Führung so ein Stück weit immer individuell sein. Es gibt viele Führungstheorien, die den Eindruck vermitteln, so dieses One Fits All. Ne? Und dann kann man das durchlesen und man würde immer sagen, ja, genau so ist es. Und
wäre schön, wenn es so wäre.
Man oder enabled, aber weißt du, die Leute sind viel zu unterschiedlich. Im Direktvertrieb zum Beispiel, das ist eine ganz lustige Anekdote, das kenne ich nicht mehr, aber mir wurde zum Beispiel gesagt, dass früher im Direktvertrieb immer die Leute morgens alle angerufen wurden. Jeden Morgen um 8 Uhr klingelte dann das Telefon und dann wurde gesagt, und? Und dann wurde gehört, ob der Motor im Hintergrund schon an war, bist schon unterwegs oder bist noch zu Hause. So, das war Kontrolle für alle. Das war lange vor meiner Zeit dann schon nicht mehr so, aber das war früher so ein Führungstool, was aus vielerlei Gründen natürlich totaler Quatsch ist.
Management bei Anruf.
Naja, und auch, und darauf wollte ich hinaus, auch auf das Individuelle. Ne? Jeder braucht ja was anderes. Und ich glaube, das Ziel sollte natürlich sein, das Beste aus den Leuten rauszuholen. Den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie sicher sind, was das Beste dann auch überhaupt erst hervorrufen kann. Dass Schwächen vielleicht geschwächt werden, dass Stärken gleichzeitig gestärkt werden. Und dafür braucht auch natürlich jeder was Unterschiedliches. Der eine sagt, ich verändere mich schon, aber lass mir Zeit, gib mir meinen eigenen Weg. Der nächste sagt, ich würde schon gerne auch lernen, wie ich meine emotionale Gesundheit besser in den Griff kriegen würde. Kann ich vielleicht mit dem Coach arbeiten? Der nächste sagt, gib mir irgendwie einen Kunden. Ich verkaufe sofort und brauche überhaupt gar nichts, um irgendwie anzutreten. Die einen sagen, ich fange doch lieber erst um 9 Uhr an, weil ich bringe mein Kind morgens in die Kita und der andere sagt, ich bin immer abends gerne um 5 auf dem Golfplatz oder Bolzplatz und ich fange früher an. Also ich glaube, die Art, wie das Beste aus Menschen herausgeholt werden kann, ist einfach individuell. Sie muss halt nur nah sein, damit man es erkennt. Und die Art, auch wie die Leute arbeiten in einem Unternehmen wie dem unseren, muss individuell sein, muss agil sein, muss beweglich sein und muss auch immer wieder auch die Chance haben, sich wieder zu ändern, wenn auch Lebensumstände der Leute sich ändern.
Ich merke schon, Astrid, ich glaube, ich müsste dich nochmal einladen, weil ich habe noch so viele Fragen offen. Aber einen Punkt würde ich gerne unbedingt nochmal aufnehmen, gerade weil wir das jetzt hier auch in einer der letzten Folgen besprochen haben, nämlich das Thema stärkenorientiertes Führen. Und du hast so ganz nebenbei gesagt, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Da dachte ich, huch, hupsi, das ist ja vielleicht im Moment nicht unbedingt das, was man immer so im Zeitgeist hört. Da ist ja immer nur die Rede von die Stärken, Stärken und die Schwächen. Ja, damit leben wir. Wie geht ihr das ganz konkret an? Also ist das auch eine gelebte Kultur bei euch, auch zu sagen, pass auf, hier ist aber, wir können es gern schön faberisch mit Entwicklungsfeld überschreiben, aber da ist einfach eine individuelle Schwäche oder da ist noch ein Lernfeld oder wie auch immer. Wie geht ihr damit um?
Also wir haben, wie die meisten Unternehmen, so einmal im Jahr so Stärkengespräche, also ne, wo wir versuchen, möglichst nah auch an die Leute ranzukommen und zu verstehen, ganz systematisch, wie fühlt sich derjenige im Unternehmen, was sieht er eigentlich selber als seine Stärken an, was würde er mehr noch ins Unternehmen bringen, was ist vielleicht irgendwie so ein Blindspot, den man diskutieren muss. Und einmal im Jahr, das ist natürlich nicht getan, aber ein Prinzip der Führung, was wir haben, ist, dass wir halt nah sind. Also, dass wir immer wissen wollen auch, wie es den Menschen geht und was sie treibt. Ich glaube, dass es ganz gut ist, auch zu wissen, was kann man gut und was kann man eigentlich auch nicht so gut. Ne? Also, das hat ja jeder, ich auch. Und ich glaube, dass es gut ist, Teams auch so zusammenzusetzen. Und das ist auch ein Aspekt von Diversität, dass die Teams sich auch und die Menschen sich gegenseitig ergänzen und dass auch in der Förderung jedes Einzelnen, ne, dass dann auch geschaut wird, klar, wo kannst du deine Stärken nutzen, aber vielleicht, wenn die Schwächen da sind, vielleicht durch Unterstützung diese Schwächen auch ein bisschen gemindert werden können und ansonsten gegebenenfalls auch die Personen auf Jobs kommen, wo diese Schwächen nicht so relevant sind. Das kann man ja auch ausarbeiten. Und dazu gehört ein vertrauensvolles Gespräch, dazu gehört eine Augenhöhe und dazu gehört auch irgendwie das Vertrauen, dass jeder auch jemand sagen kann, ich komme immer an meine Grenzen, ich habe ein Team im Vertrieb, ich komme immer an meine Grenzen, weil ich bin irgendwie dann so harmoniebedürftig, mir tut das dann so leid, wenn ich die Leute dann immer so pushen muss, was ja auch im Vertrieb so ist. Ich finde da keinen Weg, dann kann man damit umgehen. Dann kann man sagen, vielleicht solltest du vertikale Teams führen und keine Vertriebsteams? Oder man kann sagen, weißt du, bei den Mitarbeitergesprächen, vielleicht holen wir dann unseren Coach dazu, sodass die Klarheit, die dann vielleicht aus dieser vermeintlichen Schwäche heraus nicht da ist, damit die Klarheit auch mit Teil am Tisch ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Immer nur diese Stärken, Stärken ist, glaube ich, nur eine Seite der Medaille.
Ja, man blendet natürlich was aus. Also ich hatte gerade hier die Diskussion mit Michael Trautmann. Das war ganz spannend und man kann da ja auch tatsächlich so drauf schauen. Und was du auch sagtest, finde ich, ist, wenn ich dann über Teamkonstellationen rede, über vielleicht auch etwas kompensieren oder da auch zu sagen, ich kann ja auch schauen, wie klappt es in einem Teamgefüge, dass bestimmte relationale Schwächen, es geht ja auch ganz oft um Relationales, wieder ausgleiche, dann wird es ja langsam zu einem Full Circle, zu einem 360 Grad auch und macht dann auch Sinn. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, wir können, Astrid, noch ganz, ganz viel besprechen, nur wir haben auch die Geduld und die Zeit und die Aufmerksamkeitsspanne unserer Hörerinnen und Hörer ja schon ordentlich strapaziert. Kleiner Verweis, du bist dabei oder hast es, glaube ich, schon finalisiert, auch ein Buch zu schreiben. Das wird wann erscheinen?
Das erscheint in der ersten Oktoberwoche bei Campus und das heißt Bausteine des Wandels, Praxisbuch für erfolgreiche Unternehmenstransformation.
Also ja, wunderbar.
Alles das, was ich erzählt habe im Detail, findest du da.
Ja, wunderbar. Und ich würde gerne noch viel mehr ins Detail gehen. Ich glaube, das habe ich jetzt hinreichend betont.
Dieses Buch habe ich mit einem wunderbaren Menschen übrigens geschrieben, mit Reza Razavi. Der hat ein Buch geschrieben, Die Magie der Transformation. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, was dieser Mensch als Input und als theoretisches Wissen über Transformation reingebracht hat.
Wunderbar. Das Buch mit dem Schmetterling vorne drauf.
Genau,
oder?
Genau.
Ja, genau, siehst du. Also kommt alles in die Shownotes und auch der Verweis, dass man dich ja auch durchaus in Masterclasses sehen und erleben und buchen kann. Also alles wunderbar. Das war jetzt wirklich mal so ein Transformationsprozess, finde ich ziemlich anschaulich beschrieben. Würdest du sagen, und es klingt nach einer rhetorischen Frage, ich stelle sie dir trotzdem, dass da ein Stück weit eine Blaupause für andere Unternehmen, die in eine Schieflage geraten sind und die vielleicht vor einer großen Herausforderung stehen, der Umgestaltung, steckt da was drin, wo du sagst, auf einer bisschen höheren Ebene ist da durchaus schon so ein gewisser Blaupausencharakter drin?
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir sind die Phasen durchlaufen, die die Unternehmen auch durchlaufen müssen, wenn sie ernsthaft transformieren wollen. Und ich glaube, darum ist auch dieses Buch interessant, weil ich glaube, diese Phasen muss man durchlaufen. Manchmal vergisst man Phasen und manchmal überlegt sich dann irgendwie eine Beratung, das ist alles ganz toll, man kriegt aber die Leute gar nicht mit. Also bei der Transformation gibt es ganz, ganz viele Fallstricke. Also ich glaube, dass wir schon eine Blaupause sind. Ansonsten ist jeder Weg sehr individuell. Also es gibt keinen eindeutigen Weg und keinen Plan, diese 5 Punkte musst du abgehen, dann wird das schon. Und es ist, und das möchte ich als letztes nochmal sagen, ne, das ist echt ein totaler Marathon. Also eine Braut hübsch machen ist deutlich leichter, als zu sagen, ich möchte ein Familienunternehmen zukunftssicher aufstellen. Und das ist 3 Schritte vor, 2 Schritte zurück, 4 Schritte vor. Und ich glaube, dafür brauchst du eine mega Beharrlichkeit. Ne? Und das kann ich den Unternehmen nur raten, ne? Nicht immer wieder rechts und links zu springen und da hat wieder jemand eine neue Message, sondern es braucht Beharrlichkeit in den Ideen und auch in den handelnden Personen und auch eine Agilität, auch diesen Weg mal immer wieder anzupassen.
Wie bei einer schönen Heldenreise wollen wir natürlich auch das Ende nicht ausblenden, denn Transformation ist ja kein Selbstzweck. Ihr habt es ja getan, um ein Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Wie steht heute Berenson da?
Also wir haben im Umsatz, sind wir kleiner, als wir 2017 waren. Wir haben ein Unternehmen verkauft, auch unter anderem, um das Geld auch für die Transformation zu haben. Und wir sind jetzt seit 2001 operativ profitabel. Also ich würde gerne berichten, dass wir jetzt 20% EBITDA haben und jedes Jahr irgendwie 40% wachsen. Also wir wachsen jedes Jahr 10% in der Topline. Wir haben auch noch ein Großkundenangebot, wo wir so Full Service für Großkunden das Merchandising-Geschäft machen. Das haben wir jetzt noch dazu addiert. Und das heißt, das Unternehmen wächst 10% pro Jahr und wir sind operativ profitabel. Und das Ziel ist in diesem Jahr nicht nur operativ, sondern auch bottom line profitabel zu sein.
Wunderbar. Sehr schön. Also ein wunderbares Beispiel, das illustriert, um was geht's denn eigentlich bei diesem sperrigen Wort Transformation? Also ganz, ganz handfest, anschaulich und nachvollziehbar von dir hier beschrieben. Transformation so gestalten, wie ihr das tut, also sprich mit einer Bewusstheit, ja, mit einer klaren Vision, mit einer klaren Orientierung auch an dem operativen Ding und mit dieser Übersetzung. Was ist das Gute daran, wenn man das so strukturiert vorgeht oder vornimmt, wie ihr das tut? Da bitte ich dich um eine kurze, knappe, resümierende Aussage.
Das Gute daran ist, dass es dann erstmal auch einer äußeren Kohärenz folgt, weil alles quasi ist aufeinander aufgebaut und nicht willkürlich. Und das Zweite, dass man die Menschen mitkriegt, sowohl rational als auch emotional.
Und was ist das Neue daran?
Nix.
Danke. Und damit sind wir, liebe Hörerinnen und Hörer, an einem wunderbaren Ende bei Good Work, die da sagen, neu allein ist kein Selbstzweck. Nicht alles, was gut ist, muss neu sein. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Astrid. Das war eine hervorragende Reise durch eure Transformation, deine persönliche auch. Und du kommst mal wieder, oder?
Oh, sehr, sehr gerne, liebe Jule.
Das war's wieder für heute bei Good Work mit einer geballten Ladung Transformation. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand dieses Bitzeln, was Astrid so schön beschrieben hat, das war total spürbar. Ich fand, das war eine sehr eindrückliche Schilderung, was passiert, wenn man so eine Marke wie Payback aufbauen kann, so ein Unternehmen, wenn man eine ganz tolle Lifestyle-Marke auch kreieren kann, wie es mit Bellybutton gelungen ist. Und was es heißt, in einem wirklich gestandenen Familienunternehmen so eine tiefgreifende Transformation zu gestalten. Unternehmertum par excellence. Und genauso soll es auch weitergehen. Ihr habt sicherlich auch manchmal Ideen, wer könnte denn spannend sein für Good Work? Dann schreibt uns das. Ihr wisst die Adresse info@goodwork-salon.de. Ich freue mich auf eure Empfehlungen und verbleibe bis dahin mit Good Work Grüßen. Eure Jule Jankowski.